Crop FM Ausgabe Nummer 527. Wir schreiben den 31. Mai 2024. Mein Gast heute Abend ist Annika Scheller und es geht um das Unmögliche Mögliche. Wer mitdiskutieren will, Annika Fragen stellen will oder sich sonst wie an der Sendung beteiligen möchte, direkt, das geht über den Chat crop.com. Einfach auf die Seite cropfm.at gehen, er ist nicht zu übersehen. Und dann gibt es natürlich wie immer die Skype-Leitung, User cropfm anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Wie auch immer man auf diese Sendung gestoßen ist, ein Besuch auf der Website von Crop FM lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man alle verfügbaren Sendungen im Archiv cropfm.at. Außerdem Hintergrundinformationen, teilweise auch Bilderseiten zu den Sendungen und natürlich die Kontaktinformationen der Gäste, so sie das angeben wollten. So auch heute bei Annika Scheller, einfach in ihre Gastinfo sehen und dort findet man dann alles Wichtige. Und auch den Link zum Newsletter findet man auf der Startseite, auch nicht zu übersehen. Auch die ganzen Mailoptionen, um mir zu mailen etc. Denn die RSS-Feeds für die Sendungen, für die News und eben das komplette Audio-Archiv. Und ich freue mich sehr, wenn da Sendungen direkt daraus verlinkt werden. Also weitersagen, mehr zuhören, desto besser. Und den CropFM-Spendenknopf, den orangen Button mit dem Herz, den findet man auch auf der Startseite von CropFM. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Verwenden kann man ihn über PayPal als Überweisung oder als Bitcoin. Auch so kann man spenden. Und auch heute wieder ist das Coverbild von Matthias Töpfer gestaltet. Großartig gelungen, wie immer. Matthias arbeitet seit 40 Jahren als freiberuflicher Grafiker, Illustrator und Fotodesigner und er produziert vor allem Videospots, computeranimierte Animationen und Dokumentationen, Buchtrailer und ja, sehr gerne auch Erklär- und Industriefilme. Und viel mehr von seiner Kunst erfährt man auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Eichhörnchen, aka Orkatzelverschwörung. Wer sich seit dem letzten Lagerfeuer vor 2 Wochen fragt, ob Eichhörnchen zu unserer Verwirrung in Sachen UFOs und sonstiger Unerklärlichkeiten am Himmel beitragen, der wird in diesem Artikel von Wladislav Raab eines Besseren belehrt. Auch sonst finden sich noch einige interessante Details zu den Anekdoten, die im Lagerfeuer Nummer 14 von Hörerinnen und Hörern geteilt wurden. Kann ich sehr empfehlen, findet sich natürlich im Archiv. Und zu finden ist dieser Artikel im UFO-Skriptorium. Und natürlich verlinkt von der News-Sektion auf cropfm.at. Close Encounters of the Fifth Kind, eine ausgesprochen spannende Perspektive auf das gesamte Phänomen im Kontext des von Dr. Greer bereits in den 90ern entwickelten CE5-Protokolls und sogenannter Nahtoderlebnisse, eine Erfahrung, die Greer übrigens schon mit 17 Jahren machte und die ihn dann neben einer UFO-Sichtung, die er auch schon als Kind machte, offenbar auf diesen Weg brachte. Wer noch nie von CE5 gehört hat, bekommt ja einen, finde ich, recht guten Überblick. Die, wie ich finde, sehr gut gemachte Doku wurde übrigens bereits 2020 veröffentlicht und ist jetzt, ich glaube, wie alle anderen Dokus von Greer auch, auf Rumble frei zugänglich, ist alles verlinkt. Sehenswert. Und Burkhard Heim versus Tom Campbell laut Hannes Schmidt wagt, also Hannes Schmidt wagt einen Vergleich zwischen Burkhard Heim und Tom Campbell. Wer steckt nun tiefer im viel zitierten Hasenbau? Ebenfalls empfehlenswert und sehenswert, auch wenn ich in manchen Details zu Campbell anderer Meinung bin, aber so ist es halt. Ja, und alles hier vorgetragen und noch einiges mehr findet man in den Crop FM News auf der Startseite von cropfm.at. Ja, und hier geht es gleich weiter mit meinem Gast Annika Scheller und dem Unmöglichen Möglichen. Annika Scheller, 1987 geboren, ist Autorin, Onaironautin, spirituelle Begleiterin und Kundschafterin zwischen den Welten. Sie versucht Menschen auf ihrem persönlichen Weg der Bewusstwerdung zu begleiten, unterstützen und zu beraten. Getreu dem Motto „Der Tod ist pure Illusion“ liefert sie in ihren zahlreichen persönlichen Berichten Einblicke in das Jenseits und die geistige Welt. Hallo Annika.
Hallo lieber Tarek, vielen herzlichen Dank für diese Einladung.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ein wirklich ja, spannendes Thema, aber auch ein Thema, das einem ziemlich unter die Haut gehen kann, vor allem wenn man dann selbst auch solche Erfahrungen gemacht hat wie du natürlich. Aber auch mir ist es, also beim Ansehen der Videos, ich habe mich dann zuerst ein bisschen gesträubt fast und habe mich da selber nicht ganz ausgekannt und hab dann erkannt, naja, okay, also das triggert mich schon auch, diese ganze Thematik. Ich glaube, jeder hat schon einmal nahestehende Angehörige etc. verloren. Das, was dir passiert ist, ist natürlich besonders tragisch. Auf deiner Website steht lediglich an ein Leben nach dem Tod zu glauben, darauf zu hoffen, war mir niemals genug. Du weißt erst, wie sich der Tod anfühlt, wenn du ihn selbst erlebt hast. Hast du das?
Ja, eigentlich schon unzählige Male, würde ich sogar behaupten. Und ich finde, das ist auch so dieser spannende Punkt oder die spannende Frage, die sich da noch stellt, weil das ist auch angesprochen, dass ja viele Menschen oder dieses Thema auch, einen geliebten Menschen zu verlieren, ist ja eigentlich sehr angstbesetzt und viele Menschen tabuisieren dieses Thema Tod und Trauer auch. Das ist eigentlich heute in der Gesellschaft leider so. Und trotzdem sind wir irgendwann mit dieser Frage konfrontiert. Was passiert nach dem Tod? Gibt es einen danach? Und wenn ja, wie sieht dieses danach aus? Und ich kenne das auch von vielen Menschen, die mich auch anschreiben und mir sagen, ich habe jemanden verloren, den ich sehr geliebt habe. Und sag mir doch, liebe Annika, was passiert denn danach? Wo ist dieser Mensch? Und im Endeffekt suchen dann viele Leute auch Halt in der Spiritualität. Sie stellen sich einfach diese Frage, setzen sich mit dieser Frage auseinander und werden zum Forscher und zum Sucher. Und mir ging es ja damals ganz genauso. Der Haken an der Sache ist allerdings, und viele können sich vielleicht auch wiedererkennen, dass man dann auch Trost findet, sei es in irgendeiner Religion, in irgendeiner Glaubensrichtung, in der Spiritualität, und man so Hoffnung schöpft. Oh ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir sehen uns alle wieder. Und niemand ist verloren oder geht verloren. Und ein Abschied ist nicht für immer nötig. Aber, und das war bei mir damals auch der Fall, irgendwann kommst du in den Punkt, wo dann doch so diese Zweifel zurückkehren, wo du dir denkst, ja, aber was, wenn das alles nicht stimmt? Was, wenn all diese Menschen einfach nur schöne Dinge erzählen und alles mit dem Tod endet? Und das ist der springende Punkt. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht wissen, was nach dem Tod kommt, außer du hast ihn selbst erlebt und erfahren.
Aber du bist ja noch hier. Also woher willst du wissen, dass da nicht noch was kommt? Ich meine, vielleicht steigen wir da direkt ein, wenn du sagst, du weißt, wie das ist. Wie hast du das erfahren? In welcher Art?
Ja, also im Grunde genommen, viele Menschen kennen dieses Phänomen auch unter der Bezeichnung Nahtoderfahrung, dass er immer mehr zunimmt und sehr weit verbreitet ist, wo Menschen sich außerhalb ihres Körpers erfahren, in Operationssituationen, traumatischen Erlebnissen und so weiter und so fort oder während meditativen Zuständen auch und sich dann quasi wirklich auch ja so als Bewusstsein unabhängig von diesem physischen Körper erfahren. Und das ist für mich, oder das habe ich auch sehr oft erlebt und leite ich auch mittlerweile gezielt ein. Für mich sind das außerkörperliche Erfahrungen, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Nahtoderfahrung. Und das ist für mich wirklich auch immer wieder so der definitive Beweis, okay, ja, also unser Bewusstsein existiert unabhängig von unserem physischen Körper. Und das ist für mich auch immer so die Schlussfolgerung, wenn das möglich ist, dann muss es einfach ein Leben nach dem Tod geben, weil du betrittst in diesem Erlebnis quasi eine Ebene, wo sehr viel möglich ist, wo du Verstorbene treffen kannst, geistige Wesenheiten und so weiter und so fort.
Vielleicht machen wir noch einen Schritt zurück. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich erzählen zu Beginn dieses Gesprächs und vor allem jetzt auch natürlich von diesem tragischen Ereignis von vor 4 Jahren, als deine Tochter Luna plötzlich gestorben ist und du eigentlich überhaupt erst auf diese ganze Reise quasi geschickt wurdest. Durch diese Erfahrung.
Ja, sehr gerne. Also ich komme aus Österreich und ich bin sehr behütet aufgewachsen und diese Themen Tod und Trauer, das war für mich ja auch gar kein Berührungspunkt im Endeffekt. Und ich weiß allerdings noch, und ich glaube, das weiß bis heute niemand außer meine Eltern von mir, als ich 11, 12 Jahre alt war, habe ich begonnen, mich wirklich mit all diesen Themen zu beschäftigen. Und ich war damals noch sehr jung. Ich habe mich mit dieser Spiritualität, mit Thanatologie befasst. Ich habe alle Bücher, die mir in die Hände fielen, gelesen. Ich habe mich auch mit Parapsychologie beschäftigt und ich habe damals den Entschluss gefasst, ich möchte Parapsychologin werden. Das war so mein absoluter Traumwunschberuf mit 11, 12 Jahren und habe dann recherchiert und festgestellt, oh Mist, in Österreich ist das gar nicht so möglich. Da gibt es, ich glaube, es gab damals eine Ausbildungsstätte irgendwie in Deutschland. Und dann kam die Info, das kannst du nur hobbymäßig machen. Und so war dann dieses Ziel, dieser Traumberuf irgendwie abgehakt. Und ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, der Lehrstuhl für Parapsychologie ist chronisch unterbesetzt.
Ja, wobei dieses Thema so faszinierend ist. Ich bis heute, das ist einfach, wow, das hat mich so gefesselt, all diese Themen. Ich habe es wirklich aufgesogen, regelrecht. War dann auch wirklich sehr enttäuscht, als ich festgestellt habe, das ist vielleicht jetzt nicht so. Wobei, ja, sag niemals nie. Heute sitze ich da und spreche mit dir über all diese Themen. Und ich habe dann begonnen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe Psychologie studiert, weil ich immer schon das Gefühl hatte, dass ich, wie soll ich sagen, mehr fühle als andere. was ich sehr oft als Schwäche auch empfunden habe. Und genau das habe ich zu meiner Stärke gemacht. Also wirklich anderen Menschen zu helfen. Ich war dann auch relativ lange im psychosozialen Bereich tätig, habe mich auch immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt, was passiert nach dem Tod? Ich kann gar nicht so genau sagen, woher dieses Interesse auch kam. Ich habe ganz, ganz viel dazu gelesen und war eigentlich felsenfest davon überzeugt damals, das muss weitergehen. Also das geht doch gar nicht anders. Es geht nicht, dass wir nur eine Laune der Natur sind und dann ist alles aus. Das wäre doch einfach unlogisch. Und ich bin halt einfach
Es
auch so
wäre eigentlich
gefühlsmäßig.
absurd. Es wäre eigentlich
Ja,
absurd. Wenn
genau.
man sich es genau überlegt, wäre das ja völlig
Ja.
sinnlos und absurd. Ja.
Genau. Und das ist dann aber wieder in so Vergessenheit geraten mit den Jahren und ich habe dann meine Familie gegründet und einige Kinder bekommen und dann habe ich meine erste Tochter ist zu uns gestoßen, Luna, und das Leben war perfekt. Dann kam die Corona-Pandemie und viele Leute haben damit gekämpft. Das habe ich auch mitbekommen, aber für mich war das eigentlich sehr schön auch, eine ganz, ganz schöne Zeit, weil meine Familie war bei mir, wir mussten irgendwie nirgends raus oder so, wir hatten einen Gartenhaus und es war einfach schön und ich habe auch meinen zweitjüngsten Sohn damals bekommen und habe diese Zeit wirklich sehr genossen. Ich dachte mir, das Leben ist perfekt, es ist wunderschön. Und 3 Wochen nach der Geburt meines Sohnes verstarb dann plötzlich meine Tochter. Und ich musste ganz ehrlich sagen, weil du auch vorab gemeint hast, dieses Thema triggert natürlich auch. Und bei mir war das immer so, also als ich das zum ersten Mal Mutter wurde, ich wollte mich mit diesen Themen Verlust eines Kindes nie auseinandersetzen. Sobald ich irgendwo etwas davon gehört habe, ich habe das weggeschoben. Das war für mich das absolut Schlimmste, das passieren kann, ein absolutes Horrorszenario. Und ich konnte es nicht mal sehen oder hören. Und dann ist mir genau das passiert. Und das hat natürlich alles verändert. Das war wirklich, ich denke, jeder, der Mutter oder Vater ist, kann das auch verstehen, dass es wirklich, es gibt nichts Schlimmeres. Das eigene Kind zu Grabe zu tragen, ist einfach, ja, du bist dann Überlebender, sage ich jetzt mal. Du bist Überlebender. Und ich glaube, in England wird das sogar so bezeichnet. Eltern, die ihr Kind verloren haben, werden als Survivors bezeichnet. Und das finde ich, ist auch ein ganz, ganz treffender Begriff für diese Situation.
Ja.
Und ja, und im Anschluss, muss ich sagen, ist dann alles wieder so hochgekommen, weil ich hatte auch so den Gedanken, das Leben, das hört jetzt auf für mich, weil ich habe null Sinn mehr erkannt. Es war da vor, also kurz vor, wirklich wunderschön. Es war so perfekt für mich. Und dann von heute auf morgen, ganz plötzlich, ist nichts mehr, wie es war. Und meine Tochter war einfach weg. Die ist wirklich sehr plötzlich und unerwartet verstorben. Es gab keinerlei Anzeichen, gar nichts. Und das war wirklich, ja, mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich dachte mir, ich habe zwar noch andere Kinder und Familie, aber für mich macht das Leben keinen Sinn mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich das weiterleben soll und glücklich sein soll. Und ich bin, oder ich war damals ein wirklich sehr lebensfroher Mensch. Sehr, sehr lebensfroh. Und ich habe das Leben in vollen Zügen genossen. Und diese Lebensfreude auch sehr gerne geteilt. Und das war für mich wirklich so einfach auch so diese Erkenntnis, du wirst dorthin nie wieder zurückkehren können, weil du bist nicht mehr dieser Mensch, du kannst nie wieder dieser Mensch sein, weil deine Tochter ist nicht mehr hier, das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge wurde dir genommen. Und was machst du jetzt? Und das war wirklich auch so eine Phase, die ging dann auch wirklich über, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein halbes Jahr bis vielleicht sogar ein Jahr, wo ich echt gekämpft habe und mir überlegt habe, eigentlich möchte ich auch gar nicht mehr leben. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das man auch ansprechen sollte und darf, weil mittlerweile kenne ich auch sehr, sehr viele Eltern, die auch ihr Kind verloren haben. Das ist wirklich, ich habe das nicht gewusst. Es gibt unglaublich viele Eltern, die dasselbe Schicksal erleiden mussten. Und viele auch, die jetzt nicht nur ein Kind verloren haben, sondern die wirklich auch alle Kinder verloren haben. Beispielsweise durch Unfälle, die vielleicht auch den Partner verloren haben durch eine Krebserkrankung und das Kind und dann vollkommen alleine dastehen. Und dann denke ich mir, wow, Hut ab, sich da wieder ins Leben zurückzukämpfen, das ist echt eine Meisterleistung, weil das ist, ich glaube, eines der schwersten Dinge auf der Welt. Wirklich wieder in ein lebenswertes, sinnvolles und fröhliches Leben zurückzufinden. Und da fand ich wirklich auch den Halt in der Spiritualität, weil ich einfach auch mir gedacht habe, okay, ich habe nichts zu verlieren und ich möchte einfach mich wieder dieser Frage widmen. Was kommt denn nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Geht's weiter? Oder wie kann man da auch selbst irgendwie Erfahrungen sammeln? Das war einfach dann auch so mein innerer Antreiber oder ich sage es auch so mein Rettungsanker damals in dieser Situation, um mich irgendwie am Leben zu halten. Genau.
Im Begleittext zu deinem Buch Im Himmel gibt es Erdbeeren und ich glaube, das war ja dein erstes Buch, du hast inzwischen schon, ich glaube, 7 Bücher verfasst, unglaublich, sehr produktiv. Und ich glaube, Im Himmel gibt es Erdbeeren, da behandelst du ja wirklich eben den Tod deiner Tochter Luna, richtig?
Ja, genau.
Und da steht im Begleittext, am Grab ihrer Tochter gibt sie ein fürchterliches Versprechen ab.
Ja, also dieses Buch, dieses erste Buch von mir, Im Himmel gibt es Erdbeeren, über den Verlust meiner Tochter und ihr wiederbegegnet zu sein, das ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Buch auch. Ich habe das im Nachhinein einmal gelesen und seitdem nie wieder zur Hand genommen, weil das ist so quasi, damit beginnt alles und endet auch alles irgendwie gleichzeitig, weißt du, wie ich meine? Und das ist, das beschreibt wirklich auch so, wie es ist, das eigene Kind zu verlieren und sich auch so alleine gelassen zu fühlen vom Umfeld, auch weil das dafür hat, man hat oftmals auch kein Verständnis nach einer gewissen Zeit. Wie denn auch? Ich finde, das ist auch so, das macht auch irrsinnig einsam, weil das absolut niemand nachempfinden kann, der nicht dasselbe erlebt hat. Und ich meine, es ist halt einfach so, das Leben geht halt weiter. Aber für dich als Mutter und Vater kommt alles zum Stillstand. Und das ist einfach ganz, ganz fürchterlich. Und ich weiß noch damals, ich war wirklich, also ich konnte nicht mehr nach vorne blicken. Ich habe jeden Tag geweint. Ich wollte auch nicht mehr rausgehen. Ich habe wirklich mich von sehr vielen Menschen verabschiedet oder sie sind von selbst irgendwie gegangen oder verschwunden. Und alles, was vorher irgendwie spannend oder interessant wurde, mir Freude gemacht hat, war vollkommen belanglos. Ich musste das echt sagen, also ich habe mich so verändert die letzten Jahre auch. Ich war vorher auch sehr materialistisch geprägt, also nicht jetzt so extrem, aber ich habe mir auch schöne Dinge gekauft und ich sehe das alles mittlerweile vollkommen anders. Ich genieße einfach das Leben mittlerweile. Ja, ich bin auch wieder ein sehr lebensfroher Mensch, aber damals stand ich wirklich vor dem Punkt, mich zu entscheiden, mache ich jetzt weiter oder lasse ich es einfach? Und das war wirklich eine sehr schwierige Entscheidung, weil eigentlich wollte ich auch gar nicht leben und ich stand wirklich beim Grab meiner Tochter, das bei uns zu Hause ist. Das ist bei uns in Österreich nämlich auch möglich. Das wusste ich damals noch gar nicht. Mein Mann hat immer gesagt, dass Luna sicherlich nicht auf einen Friedhof kommt, weil wir beide sind aus der Kirche ausgetreten, die gesamte Familie auch. Und dann haben wir auch recherchiert und herausgefunden, dass es möglich ist, ihre Urne bei uns im Garten beizusetzen, was wir da noch gemacht haben. Und ich habe diesen Platz wirklich jeden Tag besucht. Das war für mich immer so ein Verbindungsort zu meiner Tochter, hat mich aber unendlich traurig gemacht. Das war wirklich nicht einfach. Und da habe ich dann wirklich auch beschlossen, nein, also ich möchte nicht weiterleben, ich folge ihr nach. Ich habe dann auch wirklich ganz lang darüber nachgedacht, wie ich das ja meiner Familie auch antun kann. Weil es waren ja auch noch einige Kinder da, mein Mann, der auch ebenso hilflos war wie ich damals und nicht wusste, damit umzugehen. Aber letzten Endes hat dann auch meine Tochter dafür gesorgt, dass ich doch hier bleibe, weil ich noch ganz, ganz viele Aufgaben hier zu erledigen habe und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Wie hat sie das gemacht?
Ja, also als sie verstorben ist, das hat dann nicht so lange gedauert. Es kam dann wirklich zu einer ganzen Reihe von ganz sonderbaren Vorfällen. Es hat, glaube ich, damit begonnen, dass ich wirklich auch, vor allem wenn ich kurz vor dem Einschlafen war oder nach dem Aufwachen in diesem Zeitfenster, ganz, ganz intensive innere Bilder gesehen habe. Also mit geschlossenen Augen habe ich meine Tochter gesehen, die unglaublich fröhlich war, die mich angelächelt hat, mir zugewinkt hat. Und das war wirklich, also das ging dann wirklich oft ein paar Minuten so. Und ich dachte mir, was ist das denn? Das ist eigentlich gleichzeitig total schön, aber auch irgendwie absolut grausam, sie zu sehen und sie nicht hier zu haben. Und ich dachte mir natürlich auch damals, das ist ganz klar eine Reaktion auf diese Trauer, auf diesen Schock auch. Ich stand ja auch wirklich unter Schock. Und ich musste sie dann wirklich auch jeden Tag quasi mit ansehen. Also ja, ihr beobachten, ihr zusehen, wie sie mir zuwinkte und mich angestrahlt hat. Und ich dachte mir, das hast du jetzt nie wieder. Das wurde mir dir genommen. Aber ich muss sagen, dass es dabei nicht blieb. Und ich dann auch irgendwann anzweifelte, dass es nur eine Reaktion der Trauer ist. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die von sogenannten Nachtodkontakten berichten. Und es ist auch ein Thema, das sich bei uns zu Hause massiv ereignet hat oder gezeigt hat, in Form von Geräten, die plötzlich ein Eigenleben entwickelt haben, die wirklich, also es war ein Wahnsinn. Ich denke da zum Beispiel an das Fernsehgerät, das plötzlich mitten in der Nacht, und ich war im Wohnzimmer und habe geschlafen, sich eingeschaltet hat und der Bildschirm war knallrosa. Und das war dann eine Minute, ging das so und plötzlich war das Bild wieder aus und das ist nie wieder passiert. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist einfach nur ein technisches Gebrech und der Fernseher ist kaputt. Habe ich mir auch damals gedacht, aber die Reihe oder die Anzahl an diesen Ereignissen nahm wirklich in diesem kurzen Zeitraum, gerade 3 Monate nach dem Tod, also nach dem Tod meiner Tochter, massiv zu. Ich denke an die Gegensprechanlage, da plötzlich hat es geklingelt und niemand stand vor der Tür. Das ging oft tagelang. Und heute, wir haben dieselbe Anlage, funktioniert sie einwandfrei, der Ofen hat gepiepst. Irgendwie alles hat verrückt gespielt. Und mein Mann war der Erste, der gesagt hat, ja, du, vielleicht ist es ja unsere Tochter, die uns einfach auch mitteilen möchte, dass sie noch da ist. Und das war ein sehr tröstlicher Gedanke, der mir oftmals geholfen hat, den Tag zu überstehen. Aber trotzdem, ich meine, ich glaube, du kennst es auch und kannst es verstehen, kam dann der Zweifel, weil das ist für mich nichts Greifbares. Das sind einfach für mich so wie wenn jemand zu dir sagt, oh, eure Tochter wird immer bei euch sein. Das sind so tröstliche Worte, die man ganz schnell quasi auch ausspricht. Aber das war für mich nicht greifbar. Ich konnte, wie soll ich sagen, ich konnte damit immer so Tag um Tag überstehen. Aber ich wollte nicht nur glauben und hoffen, ich wollte es einfach wissen, was da dran ist. Ich wollte wissen, ist sie denn tatsächlich noch da? Und wenn ja, wo ist sie genau? Weißt du, wie ich meine? Und ja, das natürlich. War einfach der springende Punkt. Genau, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte wirklich auch handfeste Beweise für mich haben und wirklich zu dem Schluss kommen, zu sagen, ja, meine Tochter ist noch hier und sie ist nicht gegangen. Genau. Und ja.
Na, sprich weiter.
Das hat dann eigentlich auch so sich entwickelt, dass ich sehr viele Bücher gelesen habe, sehr viele Beiträge gesehen habe von ganz vielen verschiedenen Medien. Und ich fand das auch so faszinierend. Ich habe da ganz viele, also wirklich auf den ganzen Tag Videos gesehen, weil ich bin ja auch nicht rausgegangen. Ich konnte auch gar nicht aufstehen und wollte auch gar nicht aufstehen. Und fand das so faszinierend, wenn Menschen berichten, sie waren bei jemandem und er hat ihnen Dinge erzählt über ihre verstorbene Person, ihren Angehörigen, die konnten es nicht wissen. Und ich dachte mir, da muss doch irgendwas dran sein, ja? Da muss irgendwas dran sein, weil das ist ja so unglaublich. Und was ist es? Was ist das Geheimnis? Was ist das Rätsellösung? Und dann gab es allerdings auch wieder so Berichte, wo dann gesagt wurde, ja, das ist alles nur Cold Reading. Also die zählen eins und eins zusammen. Und das ist einfach nur Manipulation und Betrug. Und dachte ich mir, wow. An einem Tag war ich so total hoffnungsvoll und dachte mir, oh ja, weißt du, es muss einfach sein. Meine Tochter ist noch da. Es gibt ein Leben nach dem Tod und das hat mir echt geholfen. Und am nächsten Tag kam dann wieder so der Dämpfer, wo ich mir dachte, na, das ist doch alles Blödsinn, weil das ist einfach das, was ich hören möchte, das, was mir einfach jetzt hilft und gut tut. Aber ich weiß es ja nicht. Und ich habe dann kurzerhand eine...
Wenn du dich erinnerst in unserem Vorgespräch, ja, das ist auch, finde ich, ein Gedanke, den man fairerweise auch wirklich nicht wegschieben kann, so einfach. Ne? Weil, wie genau. Du selbst sagst, es ist wahrscheinlich eines der traumatischsten Dinge, das einem widerfahren kann. Und da klammert man sich einfach an jedem Strohhalm.
Ja, genau. Genau, das ist ja also so schlimm, weil ich denke mir, ich wollte damals ja auch dran glauben, dass sie noch da ist. Aber ich wollte es wissen. Und wenn es jetzt anders gewesen wäre, die Wahrheit, dass es mit dem Tod einfach alles endet, dann hätte ich auch die Wahrheit gern gewusst. Und das ist halt, ich kenne wirklich viele Menschen, denen es auch ähnlich geht, die mich anschreiben und sagen, ich hatte letztens einen Mann, der bei mir stand vor der Tür und gemeint hat, er hat mein Buch gelesen und das hat mich so berührt, weil da ist aus Großbritannien hergekommen und der hat seine Tochter verloren vor einem halben Jahr. Und der hat dann auch so den ähnlichen Weg eingeschlagen und viele Videos angesehen, weil er einfach gesagt hat, ich kann nicht damit leben, mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Gefühl, dass meine Tochter jetzt weg ist. Ich möchte mich nicht verabschieden, ich möchte nicht loslassen. Das kommt für mich nicht in Frage, das ist unmöglich. Und er begann auch zu suchen, zu forschen nach der Wahrheit. Und wir haben uns da ganz, ganz intensiv darüber unterhalten, wie wichtig es auch ist, diese Wahrheit zu finden und nicht immer so in diesem Zweifel zu bleiben und zu hoffen. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, die dann einen Termin nach dem anderen ausmachen, bei einem Medium nach dem anderen, um dann immer wieder so in die Hoffnung zu kommen und zu sagen, oh, das war jetzt so schön, das hat mir so geholfen, um mit meiner Trauer umzugehen. Und dann geraten sie aber immer wieder in diesen Zweifel und rutschen in diesen Zweifel. Und zweifeln all diese Dinge wieder an. Und ich kenne das ja auch von mir damals. Mir ging es ja ganz genauso. Es war wie so ein Auf und Ab. Einmal ging es mir gut, einmal ging es mir besser. Und dann war ich wieder so zu Tode betrübt auch irgendwann und dachte mir, das ist alles Quatsch. Ja, das ist einfach alles Wunschdenken. Das möchte ich halt einfach. Ja. Das ist mein Strohhalm, mein Rettungsanker. Und das ist schlimm. Das ist echt grausam. Und das ist eine Sache, die ich einfach aus dem Weg räumen wollte. Ein für alle Mal.
Das heißt, du wolltest es einfach selbst auch erfahren. Bist du dann zu Medien oder Leuten gegangen, die diese Verbindung herstellen können oder vorgeben, diese Verbindung herstellen zu können?
Ich habe dann tatsächlich auch begonnen zu recherchieren und fand eine Frau, ein Medium in der Nähe von meinem Wohnort und habe dort einfach einen Termin ausgemacht, weil ich musste auch sagen, dass diese inneren Bilder, die ich erhalten habe, immer intensiver wurden. Ich habe dann auch öfters, also nicht meine Tochter gesehen, sondern wirklich auch so realistische Szenarien erhalten, gesehen, was meine Eltern zu Hause machen, was ich tagsüber gemacht habe. Das wurde wirklich auch sehr intensiv. Ich befand mich da wirklich in dieser Situation auch. Das kann man auch ganz schön beschreiben. Also ich lag da, ich hatte die Augen zu, war entspannt und ich hatte dann ganz, ganz deutliche innere Bilder. Das waren wie so ganze Videos, die sich abgespielt haben. Meine Tochter war da. Ich habe dann auch immer wieder geprüft und meine Eltern gefragt, du, was habt ihr gestern gemacht? Und das hat dann zumeist auch immer gestimmt. Das fand ich schon sehr interessant, weil ich mir gedacht habe, was ist da dran? Und ich habe dann einen Termin ausgemacht bei dieser Frau, dieses Medium. Wir mussten dann schon ein paar Monate warten. Und als ich hinfuhr, ich war so nervös und so aufgeregt, weil das war für mich so ein Termin, der sehr wichtig war. Mein Mann hat im Auto gewartet und ich kam zurück von diesem Termin und ich habe nur geweint, weil das war so regend auch. Ich denke auch sehr gern zurück. Diese Frau, die wusste gar nichts über mich, über meine Tochter. Die wusste nicht mal, um wen es geht. Mein Buch war damals noch nicht, das ist noch nicht damals erschienen gewesen. Und die konnte mir wirklich haargenau schildern, wie meine Tochter verstorben ist, dass sie bei uns zu Hause im Garten begraben ist. Und das ist ja wirklich nicht so üblich, sage ich jetzt mal. Und das wusste sie aber. Und so ganz viele Details, wo ich mir dachte, woher weiß die das? Das kann die unmöglich wissen oder die kann das nicht nachgoogeln. Man kannte mich damals auch überhaupt nicht. Ich war ein komplett unbekanntes Gesicht. Und die hat mir echt Sachen geliefert. Das war unfassbar. Und ich habe mich mit ihr dann auch unterhalten. Ich war auch so dankbar und habe gesagt, was soll ich mit diesen inneren Bildern anfangen, die ich erhalte? Was tue ich damit? Und sie sagte, Annike, schreib dir alles auf. Schreib dir alles auf und mit der Zeit wirst du deinen Weg finden, einen Zugang finden, für dich mit deiner Tochter zu kommunizieren. Und ich bin dann nach Hause gefahren, habe meinem Mann alles erzählt und ich war wie so, es war eine riesengroße Erleichterung auch, weil ich mir gedacht habe, ich habe das jetzt hautnah miterlebt und ich habe sehr lange von diesem Gefühl gezehrt. Und ich kenne das auch wirklich von vielen anderen Menschen, die das auch so beschreiben. Aber irgendwann kam dann wieder so dieser Einbruch, wo ich mir gedacht habe, es war einfach so schön, von meiner Tochter da zu hören und von ihr Berichte zu bekommen. Aber Was, wenn das trotzdem alles irgendwie Humbug ist, wenn das trotzdem nicht stimmt, wenn das einfach nur Zufall war? Ich meine, das war für mich wirklich schon, waren wirklich für mich handfeste Sachen, Dinge, die erzählt wurden.
Ich meine, die
Aber
Frau kann ja auch, ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass derartige Verbindungen durchaus bestehen können, dass Menschen irgendwie Zugang zu Informationen kriegen können, die sie eigentlich gar nicht haben können, unter Anführungszeichen, dann könnte ja auch beides stimmen, dass diese Frau jetzt da Dinge über dich sagen kann, die sie jetzt nicht nur über Cold Reading oder sonst was rausfindet, sondern wo sie tatsächlich eine Eingebung hat. Aber das sagt ja noch nichts über deine Tochter aus und wo sie jetzt gerade ist und wie es ihr geht, ne?
genau. Also sie hat mir dann schon auch mitgeteilt, ihr geht's gut und alles ist in Ordnung. Aber du, was heißt das schon? Was heißt, meiner Tochter geht's gut und alles ist in Ordnung und es ist wunderschön. Das war für mich so nicht greifbar,
Vielleicht
weil
sagt
wie
sie das
soll man
auch
sich
nur,
das?
ne, um dich zu beruhigen oder zu trösten, ne? Ja.
Genau. Natürlich, ich meine, niemand würde sagen, auch deiner Tochter geht's unendlich schlecht und die vermisst dich total und ich meine, das macht doch niemand. Und aber es ist, das war auch so spannend, weil so ein Termin bei einem Medium, das hat ja auch System, weil die hat doch vorab gesagt, sie möchte null Info haben, sie möchte nicht wissen, um wen es geht. Und ich setze mich hin und sie sagt, das läuft jetzt so ab, Annika. Ich nehme jetzt Kontakt auf, ich schaue, wer sich da zeigt, wer sich da meldet. Und ich werde einfach Sachen berichten, die ich jetzt wahrnehme. Das ist eine eigene Sprache, eine eigene Kommunikation. Und du sagst dann, ob das stimmt für dich oder nicht. Und wenn das nicht stimmt, dann kann das vielleicht daran liegen, dass ich das falsch aufgefasst habe. Weil das ist auch eine sehr symbolhafte, bildhafte Sprache. Ich kenne das auch von mir. Ich kriege da sehr, sehr viele Bilder, auch manchmal Sätze. Oder höre dann wirklich auch Stimmen, die mit mir sprechen. Aber manchmal ist das wirklich symbolhaft. Und das fand ich auch ganz gut. Und die hat sofort gesagt, ich sehe da ein kleines Mädchen, das dahinter dir steht, das wie ein, ja, wie ein Wirbelwind ist, und meine Tochter war wirklich, also die hatte wirklich Energie. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich merke das irgendwas, da war irgendwas mit dem Herzen, und ich habe das Gefühl, ich krieg schlecht Luft. Und das war ja genauso, meine Tochter, die ist abends eingeschlafen und hatte dann massive Probleme mit dem Atmen, und im Endeffekt war es eine Herzmuskelentzündung, die dazu geführt hat, dass ihr Herz-Kreislauf-System ausgesetzt hat. Und dann dachte ich mir, das kann sie sich jetzt nicht irgendwie zusammenreimen, weil das war so treffsicher und ich habe da ja gar nichts gesagt vorab. Ich habe da nur gesagt, ja, genau so ist es. Und mehr Info hat es ja nicht von mir. Und das waren dann schon auch so Punkte. Und erst später dann, als sie mir wirklich was, also Beweise geliefert hat, dass das wirklich meine Tochter ist, hat sie dann auch begonnen zu erzählen, was sie mir mitteilen möchte. Und das finde ich auch ganz gut, dass zuvor einmal einfach so ein Eindruck entsteht, okay, das ist wirklich auch die Person, die verstorben ist, um sicher zu gehen, ja, das ist jetzt nicht irgendjemand anderer oder ich erzähle dir jetzt einfach keinen Blödsinn oder was du hören möchtest. Und dann geht es dann wirklich auch so in die Botschaften, was möchte diese Seele dir mitteilen und so weiter und so fort. Weil ich glaube, ohne diese Beweise ist es einfach auch oft, ja, ist immer dieser Zweifel da, ist es einfach nur das, was ich hören möchte. Wie seriös ist diese Person auch? Das fand ich schon ganz gut, muss ich sagen. Das war wirklich ganz toll. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, kam dann aber irgendwann dieses Gefühl wieder herbei, wo ich mir gedacht habe, ich bin so traurig, weil sie fehlt einfach hier. Sie fehlt mir unglaublich. Es ist zwar schön, dass ich jetzt weiß, dass sie scheinbar noch irgendwie da ist. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sie existiert. Weil ich habe ja immer diese Vorstellung von diesem kleinen Kind gehabt, dieses dreijährige Mädchen, das bei mir war. Wie sieht sie jetzt aus? Sieht sie überhaupt irgendwie aus? Hat sie das notwendig? Wie? All diese Fragen sind ja aufgetaucht. Und dann auch so dieses Gefühl auch, ach, ich kann jetzt nicht mit dir Kontakt herstellen, wie diese Frau. Und ich muss eigentlich immer zu jemand anderen gehen, um etwas über meine Tochter zu erfahren. Und das war mir wirklich sehr zuwider, weil ich mir gedacht habe, ich möchte es auch können, ich möchte es auch schaffen. Und ich hatte ja schon diese Verbindung auch, diese inneren Bilder. Und ich musste eigentlich nur lernen, wie schaffe ich es, damit umzugehen? Wie schaffe ich es, einfach in Kontakt zu treten und es gezielt zu steuern und zu lenken? Das war dann so mein nächstes Projekt, das ich dann begonnen habe, auch für mich zu lernen, einfach auch diesen Kontakt zu meiner Tochter zu suchen und aufzubauen und Ja, Fragen zu stellen und Antworten zu halten.
Und wie bist du das angegangen? Also du hast quasi jetzt, du warst, nehmen wir es jetzt beim Medium, hast festgestellt, okay, offenbar gibt es da Kommunikation, offenbar ist deine Tochter hier und kann mit dir kommunizieren, aber du bist eben, wie du sagst, abhängig von jemand anderem. Und wie bist du das dann angegangen, dass du dann selbst diese Verbindung herstellen kannst?
Ja, das war natürlich auch so ein großes Fragezeichen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein vollkommenes Neuland und das ist ja wie, ich meine, wie lernt man das? Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Kurse und Seminare, aber ich wollte nirgends hinfahren. Ich war immer noch sehr, sehr in dieser Trauer, in dieser tiefen Trauer, wo ich wirklich ganz, ganz selten aus dem Haus gegangen bin oder mit anderen Menschen gesprochen habe. Aber ich wusste ja, dass ich, wenn ich geschlafen habe und sehr entspannt bin, oder kurz vor dem Einschlafen, da hat sich immer wie so ein Zeitfenster geöffnet, wo diese Bilder eingetreten sind oder aufgetaucht sind. Und ich wusste, okay, scheinbar hat das etwas mit meinem körperlichen und geistigen Spannungszustand zu tun. Das war einfach so meine Annahme damals. Ich wusste nicht, stimmt das auch, aber ich habe einfach begonnen, selbst irgendwie so mich auf die Suche zu machen und diese Zustände zu reproduzieren.
Also das ist
Das war der Punkt.
diese Phase zwischen noch wach sein, aber schon halb eingeschlafen sein, das hört man ja immer wieder. Also auch viele Kontakterlebnisse, nehmen wir es jetzt einmal so, spielen sich genau dort ab. Ich glaube, Jana oder Jan Moin hat auch im Chat da einiges, hat da auch ähnliche Erlebnisse gehabt und fragt sich eben, was ist das?
Ja,
Und
Pass auf, es
das war
gibt.
so, sozusagen dein Ansatzpunkt. Ja, also
Ja.
auch wieder sehr aus der Praxis heraus, was ja sehr
Ja,
Paralyse schreibt auch jemand, REM-Phase, ja.
das ist ja auch so, die Wissenschaft bezeichnet diese Phase kurz vor dem Einschlafen. Das ist oftmals ein ganz, ganz kurzer Zeitraum und viele Menschen erleben den gar nicht so bewusst mit, die schlafen einfach ein und ja, sind weg. Die Wissenschaft bezeichnet diesen Zustand, diese Phase als Hypnagogenzustand. Und die Wissenschaft sagt, da tauchen halt auch innere Bilder auf, so, also, ich sage es mal, Halluzinationen auch. Und die sagen, da ist eigentlich nichts dran. Und das habe ich dann auch gelesen und dachte mir, wie deprimierend, das ist scheinbar einfach nur eine Halluzination. Aber dadurch, dass da doch oft so auch realistische Bilder dabei waren, Dinge, die sich ereignet haben bei meinen Eltern, bei meiner Schwester zu Hause, dachte ich mir, ja, aber das kann ich jetzt auch nicht leugnen,
Und
weil das habe ich ja dann im Anschluss über.
du hast es auch überprüft, okay?
Genau.
Und zwar, Jamoin war das, sie schreibt hypnagogische Bilder. Sagt dir dieser
Ja,
Be
genau.
Aha.
Ja, das ist eben diese Bilder, die im Hypnagogenzustand auftreten, wo du wirklich sehr viel, ja, du kannst Bilder sehen, du kannst auch Dinge hören, ja, also wirklich, das ist wie eine andere Ebene. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass das eigentlich der Bewusstseinszustand ist, wo man einfach in Kontakt mit ganz, ganz vielen anderen Ebenen treten kann. Weil ich nutze das auch wirklich sehr gezielt und das ist auch so diese Phase, wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht, da geht es wirklich auch so hinzuschauen und diese Phase, diesen Zustand, diese Hypnagoge-Phase auszudehnen und möglichst lang zu machen, um zu verhindern, dass man dann auch einschläft. Ist super spannend, muss ich sagen. Heute bin ich anderer Meinung, anderer Ansicht als die Wissenschaft. Diese Halluzinationen sind keine Produkte unseres Gehirns, sondern kommen von ganz woanders her. Kann man natürlich meinen oder glauben oder halten davon, was man will, aber ich höre das ja auch immer wieder von Medien oder so, die dann sagen, sie begeben sich einfach in einen anderen Bewusstseinszustand, in diesen Alpha-Zustand, diese leichte körperliche und geistige Entspannung. Und das ist ja genau dieser Zustand, dieser Alpha-Zustand, wo wir auch in dieser Hypnagogenphase sind, weißt du, was ich meine? Und das sind ja alles so Dinge, wo ich mir denke, ja, auch während der Meditation auch oftmals, also nicht nur vor dem Einschlafen, sondern einfach in diesem Zustand, wo wir sehr, sehr gut entspannt sind, kann es zu diesen Phänomenen kommen.
Ja, Mohnbrötchen schreibt, einfach geistig einen Schritt zur Seite machen und nicht einschlafen und schon ist man in der anderen Welt. Ist das so?
Ja. Ja, also das klingt, also im Grunde genommen, ich sage es immer auch, das ist eigentlich relativ einfach und doch oftmals dann sehr schwierig, weil wir sind es halt einfach oftmals nicht gewohnt, uns wirklich gezielt lange wach zu halten und diesen Prozess, diesen Einschlafprozess zu überdauern. Aber wenn man das schafft und das wirklich gut kann und geübt hat oder so, dann kann man wirklich in ganz, 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 ganz vielen anderen Ebenen unterwegs sein und viel, viel, viel für sich mitnehmen.
Ja, ja. Mohnbrötchen schreibt weiter, mit 4 und 5 Jahren konnte ich das jeden Abend. Nach Einschulung war Schluss damit. Interessant, dass die Einschulung.
Ja. Das ist aber auch wirklich so spannend, weil ich musste sagen, als ich ein Kind war, auch so in diesem Alter, ich war nachts unglaublich oft unterwegs. Also ich war nachts, ich habe in einem Dorf gewohnt, in einem kleinen Dorf, und ich bin da geflogen. Das war zu Beginn oftmals nicht einfach, das musste ich auch lernen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Es war so natürlich auch, und das hat sich so verdammt echt angefühlt. Aber ja, ich meine, für mich war das einfach ein Erlebnis, das ich nachts hatte. Niemand konnte mir sagen, was das genau ist, und irgendwann verlierst du diese Anbindung auch. Und das, was sich absolut natürlich angefühlt hat, drückt Stück für Stück in den Hintergrund. Und der springende Punkt ist ja auch der, dass wir einfach auch so geprägt werden. Und Vernunft, Verstand und alles, was sich nachts abspielt, das sind nur Träume. Und Träume sind nur Schäume. Und wir legen einfach keinen Wert mehr darauf, uns zu erinnern, was wir da erleben und was da stattfindet, was total schade ist. Und wenn wir wieder diesen Zugang finden und einen Blick darauf werfen, was in dieser Zeit passiert, dann können wir ganz, ganz viel erleben und ganz viel für uns dazu gewinnen.
Das heißt, das war für dich der Türöffner, diese spannende Phase zwischen Schlaf und Wachsein. Wie gesagt, kommt immer wieder vor. Also mich hat das schon vor vielen, vielen Jahren, als ich da begonnen habe, mich mit dem Entführungsphänomen zu beschäftigen, ist mir da einfach schon aufgefallen, ja, das beginnt immer so, sie sind gerade beim Einschlafen und plötzlich stehen da irgendwelche Wesen neben ihnen. Und ich dachte natürlich ursprünglich, na gut, das träumen die halt, ja. Aber mit dieser Erklärung gibt es natürlich auch viele Probleme. Und das war für dich also auch so dieser Türöffner, dieser Spalt zwischen den Welten, zwischen der Wachwelt, zwischen dem Zustand, in dem wir jetzt sind, ja, zumindest sind wir halbwegs wach, wahrscheinlich könnte man noch um einiges wacher sein, aber okay, ist jetzt ein anderes Thema, oder eigentlich eh dasselbe, aber und dem, ja, dem Traumzustand, und wenn man da quasi...
Es war für mich eigentlich, zu Beginn einfach wollte ich halt diesen Kontakt mit meiner Tochter knüpfen, so wie dieses Medium auch, und habe festgestellt, dass dieses Zeitfenster vor dem Einschlafen sich wirklich hervorragend dazu eignete. Ich konnte dann wirklich auch, ich habe gelernt, auch Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Ich habe diese Sprache auch irgendwie gelernt. Das ist wirklich unglaublich faszinierend, wie diese Kommunikation funktioniert. Manchmal sind es Bilder. Da musst du ja auch wirklich sehr geübt sein, um ein Bild richtig zu deuten. Manchmal sind es auch ganze Sätze oder Stimmen, die du hörst. Könnte man das auch sagen, wow, Annika, du bist verrückt. Aber ich glaube auch wirklich, und das muss ich erst auch anfügen, dass viele Menschen, die Stimmen hören, einfach nur eine sehr, sehr gute Anbindung haben und wirklich auch in Kontakt mit diesen Ebenen sind und das einfach nicht benennen können.
Ja, unglaublich, aber, dass du das sagst, aber das glaube ich eben auch. Ja. Also das wird sehr schnell pathologisch diagnostiziert quasi, aber muss es nicht immer sein, das glaube ich auch nicht. Ne?
Genau. Und wenn du nicht weißt, damit umzugehen, ist es halt oft schwierig und wird auch vielleicht für die betreffende Person auch belastet, wenn man die jetzt nicht unterscheiden kann, wo kommt das jetzt her, findet das auf der irdischen Ebene statt oder auf einer anderen Ebene, ist es natürlich ein Problem. Und das dann auch zu trennen und zu wissen, okay, auf welcher Ebene befinde ich mich denn aktuell gerade und wo kommt dieses Erlebnis, das her oder so das, ist halt auch, glaube ich, schon wichtig, um dann auch das alles zu integrieren und auch gezielt damit umzugehen. Aber, und das ist das große Aber, das hat mir nicht gereicht. Also ich habe dann wirklich jeden Abend, ich sage es mal meditiert, weil es ist ein meditativer Zustand. Ja, Aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe eigentlich tagsüber nur für den Abend gelebt und habe gewartet, bis es wirklich Zeit wird, um schlafen zu gehen. Vorher habe ich nur funktioniert, weil ich immer mit meiner Tochter Kontakt haben wollte und fragen wollte, wie geht's dir? Geht's dir gut? Das war immer, ich habe diese Fragen 100.000 Mal gestellt, weil ich konnte nicht oft genug hören, ja, es geht mir gut, weil dieser Zweifel war dann ja auch da. Ist das jetzt nur mein Unterbewusstsein, das mir antwortet, das mir sagt, ja, mir geht's gut? Ist ja auch verständlich, weil ich bin ja auch so jemand, ich möchte auch Beweise haben. Und ich möchte es wirklich, wirklich wissen. Und dadurch, dass mir das nicht gereicht hat, weil ich wollte mich wirklich davon überzeugen, dass es ihr gut geht. Dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Und das ist ja auch so ein springender Punkt auch. Es ist ja, ja, ich denke mir, heute weiß ich, dass meine Tochter ja nicht dieses kleine Mädchen ist, das sie gewesen ist. Das ist einfach nur die Gestalt, die sie angenommen hat, als sie bei mir war in ihrem letzten Leben. Jetzt ist sie ja kein kleines Mädchen mehr. Aber trotzdem war damals so dieser Gedanke so präsent, ich bin ja ihre Mutter und sie ist ja 3 Jahre alt, sie ist jetzt verstorben. Wer kümmert sich denn um sie? Wer ist denn für sie da? Ich denke, das ist einfach nur menschlich, aber aus dieser übergeordneten Perspektive betrachtet, macht das eigentlich null Sinn. Aber damals wollte ich wirklich, ich wollte mich felsenfest davon überzeugen, wo ist sie jetzt? Ich wollte sie in den Arm nehmen, das war vielleicht auch egoistisch von mir. Ich wollte sie in den Arm nehmen, ich wollte sie küssen, ich wollte mit ihr sprechen, weil sie mir wirklich mit Haut und Haaren gefehlt hat. Und das konnte ich durch diese Jenseitskontakte nun einmal nicht haben. Bis ich dann eines Nachts ein Erlebnis hatte, das wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Wenn du magst, berichte ich gerne darüber.
Bitte, ja.
Ich muss sagen, dass ich ja, dass mein Sohn damals, das ist jetzt nicht so lang nach Lunas Tod geschehen. Das war vielleicht ein paar Monate später. Ich habe öfters dann auch nachts diese Zeitfenster genutzt, wenn ich wach wurde. Und ich bin wirklich ein Mensch, ich werde nachts unglaublich oft wach. Ich schlafe nie durch. Ich brauche ewig lang zum Einschlafen. Habe allerdings festgestellt, dass auch diese inneren Bilder dann während diesen Aufwachphasen oder während diesen Wachphasen sehr deutlich waren, sehr klar waren und sehr intensiv. Und das waren wirklich so regelrechte ganze Videos auch, die sich abgespielt haben von meinem inneren Auge. Total faszinierend. Und ich wurde dann auch wach eines Nachts und hatte, also es war unglaublich, ich hab sehr starke Schwingungen gespürt. Ich kann es anders nicht beschreiben. Schwingungen, Vibrationen, die konnte ich ganz deutlich fühlen. Und ich habe Geräusche gehört, ganz, ganz laute Geräusche. Das hat sich so angehört, als würde wie so ein Düsenjet direkt neben meinem Ohr vorbeifliegen, immer und immer wieder. Und das wurde so intensiv und das hat mir in dem Moment wirklich Angst gemacht. Und ich dachte mir, das ist alles da, das ist alles da. Ich spüre das, ich höre das, ich bin hellwach. Ich kann das jetzt nicht leugnen, dass das jetzt für mich Realität ist. Und erst als ich zu meinem Mann hinübergeblickt habe in meiner Panik und gesehen habe, dass der wirklich seelenruhig neben mir gelegen ist und geschlafen hat, dachte ich mir, was ist da jetzt los? Auf welcher Ebene vielleicht findet das statt? Wo kommt das her? Wo bin ich denn jetzt gerade? Oder wie bin ich jetzt dorthin gekommen? Und dann war der Spuk auch schon vorbei. Und ich konnte dann auch nicht mehr schlafen, muss ich sagen, und habe dann am nächsten Tag mir gedacht, was tue ich denn jetzt mit dieser Info? Weil ich denke immer, Dinge passieren nicht zufällig. Ich glaube immer, oder ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass es für alles einen guten Grund gibt. Und dann dachte ich mir, was ist da passiert? Wer ist der Absender gewesen? Und was soll ich jetzt mit dieser Info, mit diesem Erlebnis anfangen? Und ich begann dann zu recherchieren. Ich meine, was machst du denn dann auch? Ja, wie recherchierst du das? Ich habe dann einfach im Internet eingegeben, Schwingungen, Vibrationen, laute Geräusche nachts. Und interessanterweise stieß ich dann ganz, ganz schnell über diesen Begriff der außerkörperlichen Erfahrung oder Astralreise, wie man es nennen möchte. Und habe mich da wirklich sehr vertieft in diese Berichte und habe dann festgestellt, wow, es gibt unglaublich viele Menschen, die dasselbe erlebt haben und habe dann auch erfahren, dass das eigentlich ein vollkommen natürlicher Zustand ist, dieser Schwingungszustand, in dem diese Geräusche, diese Vibrationen auftreten. Und Und dieser Zustand, diese Phase kennzeichnet eigentlich die Ablösung unseres energetischen Körpers vom physischen Körper. Und dann kannst du quasi, habe ich gelesen, überall hin, wo du möchtest. Du kannst jeden Ort der Welt bereisen, das Weltall, andere Dimensionen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist, also entweder spinnen die Leute. Ich habe echt gedacht, das kann es doch nicht sein. Allerdings musste ich ja schon auch mir eingestehen, dass ich schon so viel erfahren habe zu dem Zeitpunkt, wovon ich nie gedacht hätte, dass es möglich ist, dass da auch so ein gewisser Spielraum war für die Möglichkeit, dass es vielleicht das doch alles gibt. Ich habe gelesen über das Monroe-Institut in den USA, ein eigenes Institut, wo Leute hingehen, um das zu lernen, ihren Körper zu verlassen. Und ich dachte mir, also die träumen doch sicherlich nur. Und ich weiß, viele Menschen, die das nicht erlebt haben, die denken halt auch ähnlich. Mir ging es ja damals genauso. Ich dachte mir, die träumen halt sehr intensiv. Weil was soll das? Wie fühlt sich das an? Wie geht das überhaupt? Und erst als ich dann gelesen habe, dass es in diesem Zustand der Außerkörperlichkeit auch möglich ist, das Jenseits zu bereisen und Verstorbene zu suchen, war mir alles klar. Weil das war nämlich genau der Punkt, das, wonach ich gesucht habe. Ich wollte meine Tochter besuchen. Ich wollte sie sehen. Ich wollte mich davon überzeugen, dass es gut ist, dass es ihr gut geht. Weil diese Jenseitskontakte mir nicht gereicht haben. Und dann war ich wirklich Feuer und Flamme für dieses Thema. Kannst du dir sicherlich vorstellen?
Ja, kann ich, ja.
Ja. Und war so wirklich so auch das Thema, auf das ich mich fokussiert habe. Aber das ist ja auch so, das war für mich komplettes Neuland. Also außerkörperliche Erfahrungen hatte ich bis dato, ja, Nahtoderfahrungen schon mal gehört, gelesen, gesehen irgendwo. Aber wie macht man das? Wie schafft man das? Wie verlässt man seinen physischen Körper? Und wie fühlt sich das an, bitte? Und das war wirklich so wie eine spannende Reise, auf die ich jetzt zurückblicke. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Also meine Tochter verstarb im März 2020. Und dieses Erlebnis nachts passierte im Sommer quasi, also ein paar Monate später. Und ich war wirklich fasziniert und ich dachte mir, wenn es wirklich möglich ist, wenn es all diese Dinge gibt, dann möchte ich das lernen. Und egal, wie lange es dauern mag, ich schaffe das. Und dann besuche ich meine Tochter und überzeuge mich davon, dass es ihr gut geht, dass sie noch da ist. Und dann kann ich vielleicht oder habe ich vielleicht die Chance, wieder ins Leben zurückzufinden und glücklich zu sein. Genau. Und das war so mein Plan, mein Vorhaben, mein Ziel. Und ich war wirklich, stand komplett am Anfang. Aber ich bin da auch sehr hartnäckig und neugierig. Und ich glaube auch, das ist einfach auch mein Vorteil, warum das auch dann auch so alles rasch geklappt hat, weil meine Schlussfolgerung war einfach auch, wie ist es zu diesem Erlebnis gekommen? Ich befand mich in einem sehr, sehr tiefen Entspannungszustand. Es war nachts während einer Schlafunterbrechung. Ich war ja nach eine Zeit lang. Und ich dachte mir, okay, dann versuchst du es einfach nochmal. Du versuchst es einfach so lange und versuchst, dieses Erlebnis noch einmal zu reproduzieren. Und das hat gar nicht mal so lange gedauert. Und dann war ich wieder in diesem Schwingungszustand. Aber ich kam nicht weiter. Ich hatte auch immer wieder, muss ich sagen, nachts Erlebnisse, wo ich wach wurde und meine Tochter neben mir liegen gesehen habe. Und zu Beginn dachte ich mir, das ist, wow, jetzt halluzinierst du schon. Ich dachte, habe zu meinem Mann gesagt, so wenn es so weitergeht, muss ich wirklich mir auch professionelle Hilfe suchen, weil das ist wirklich schlimm. Aber dann dachte ich mir, wer weiß, auf welcher Ebene sich vielleicht auch die Stadt also abgespielt hat. Vielleicht war sie ja tatsächlich da. Ich konnte es ja nicht wirklich genau wissen. Ich konnte es nicht mit Sicherheit beantworten, warum es sich dabei gehandelt hat, und das war wirklich sehr häufig der Fall, und ich habe sie auch nachts nach mir rufen gehört. Ich habe wirklich ihre Stimme gehört, die lautstark gerufen hat. Kann man jetzt auch sagen, ja, was war das jetzt? War das die Trauer? War das wirklich auch vielleicht wie eine posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer sich da entwickeln kann? Und ich glaube, da kann sich sehr viel auch entwickeln. Und da muss man auch hinschauen.
Ja, und das aber ist natürlich, eben, das ist eben das Interessante, also wenn wir im Westen, sage ich jetzt einmal, mit solchen Dingen konfrontiert werden, haben wir überhaupt keinen Kontext, wie wir damit umgehen können. Es gibt eigentlich so quasi offiziell, gibt's das alles nicht. Und wenn man derlei Dinge erlebt, dann gibt es da eigentlich gar keine andere Erklärung, als dass das irgendwas Pathologisches ist. Man ist irgendwie verrückt.
Genau, und viele Bekannte haben mir auch geraten, gesagt, du hast dein Kind verloren, bitte such dir auch Hilfe, mach Therapie. Und ich habe mir gedacht, nein. Also,
ist ja ein guter Ratschlag, muss man auch sagen. Also ist ja, ja,
ja,
ja.
Ja, und ich finde, das ist auch total wichtig, sich auch da Hilfe zu suchen. Und aber für mich damals war das jetzt nicht so mein Weg, weil ich wollte einfach diese Welten erkunden, ich wollte da mehr herausfinden. Und das Problem war ja auch, ich dachte mir, egal mit wem ich da jetzt rede, wem ich gegenüber sitze, diese Person kann das nicht verstehen, die kann das nicht nachvollziehen. Und das ist ja auch so, gerade wenn es um dieses Thema geht, Verlust eines Kindes, und das sagt jeder Betroffene auch, du fühlst dich dann auch so unverstanden, weil niemand kann das nachvollziehen, der das nicht selbst erlebst. Und da gibt es auch ganz viele Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort. Aber weißt du, ich muss sagen, dass für mich damals dann wirklich so dieser Funke an Hoffnung da war, dass ich es wirklich schaffen kann, wieder in diese Fröhlichkeit zu kommen, in diese Leichtigkeit. Das war ja davor komplett weg und verloren. Und ich dachte mir, wenn ich wirklich die Gewissheit haben könnte, dass meine Tochter noch da ist, dann kann ich es vielleicht auch schaffen, mein Leben wieder sinnvoll zu leben und nicht erst nur darauf zu warten, bis alles vorbei ist. Und das war einfach auch so schön, muss ich sagen. Und ich glaube, mit einem Therapeuten hätte ich da vielleicht auch schwer drüber reden können. Wobei, ich muss auch sagen, dass es auch ganz, ganz viele andere Therapeuten gibt. Ich habe doch einen guten Freund, der ja auch Traumatherapeut ist und sich genau mit solchen Fällen beschäftigt. Also so traumatische Erlebnisse, Schicksalsschläge, der unglaublich offen ist für all diese anderen Welten und Ansichten und das wirklich auch gut integriert in seine Arbeit.
Christian Horst, da gibt's auch ein, ich habe heute noch den YouTube-Kanal von dir verlinkt und ich glaube, das aktuellste Video, da interviewst du Christian Horst, sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, Christian Horst ist ein Mensch, den habe ich vor 3 Jahren kennengelernt, ist auf mich zugekommen und ich dachte mir, was will der von mir? Aber das ist ein unglaublich liebenswerter, herzensguter Mensch, der wirklich seine Arbeit mit 100% oder 200% macht. Und der hat auch 2 seiner Brüder verloren und hat auch einen ganz, ganz, ja, ich sage es mal, einen ganz außergewöhnlichen Weg, auch weil da kommt auch dieser Sparte Psychotraumatologie. Und da könnte man meinen, dass man jetzt vielleicht nicht so offen ist für all diese Themen. Aber ganz im Gegenteil, also der unterhält sich das ja gerne mit seinen Klienten auch darüber, was die denken, was nach dem Tod kommt, und erzählt ihnen auch ganz offen über seine Sicht der Dinge, und er nimmt auch sehr viel wahr, und das ist auch so spannend, weil er möchte wirklich auch diese Welten vereinen. Wissenschaft, Spiritualität, weil das ist oftmals so getrennt voneinander und beide Sparten tun sich irgendwie schwer miteinander oder dann einen Weg zu finden, und er sagt, das darf man nicht trennen, das gehört eigentlich zusammen. Traumatologie, Thanatologie, das ist eigentlich eins. Und das darf man nicht so separiert betrachten, sondern das muss verbunden werden. Und das ist so sein Anliegen. Und da gibt es auch nächstes Jahr einen super tollen Kongress und Symposium, genauer gesagt in Hannover, wo ich auch dann dabei sein werde und reden darf über meine Erfahrungen. Und da freue ich mich echt schon sehr, weil das ist bis jetzt noch nie da gewesen, dass da wirklich jemand sagt, ich wage mich an dieses Thema, diesen Versuch heran, diese beiden Welten zu vereinen, Wissenschaft und Spiritualität, also ich sage es mal, gerade was Verlust betrifft. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, ja.
Ja, man fragt sich fast, warum das eigentlich noch nicht längst viel näher zusammengewachsen ist eigentlich. Ja?
Ich glaube, das liegt einfach auch daran, in der Wissenschaft dreht sich meistens alles um Beweise, um Beweisführung. Und da geht es auch ganz viel um, ich muss Dinge, so handfeste Sachen, die ich sehen kann, die ich angreifen kann. Und dann erst existiert das. Und in der Spiritualität geht es einfach auch so sehr ums Fühlen. Ja, da gibt es einfach Dinge, Phänomene, die kannst du einfach nicht logisch erklären. Oder das ist einfach vielleicht auch schwer, sich doch anzunähern. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay, weil wir bewegen uns ja auch in Dimensionen, in Ebenen, wo wir vielleicht auch noch sehr wenig Einblick haben, wie das alles funktioniert. es ist ja auch so bei uns, wir haben diese Faktoren Zeit und all dieses Dinge. Aber dort, wo ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin nachts, spielt Zeit eine vollkommen andere Rolle. Und das ist auch so die Schwierigkeit dann auch. Wie willst du etwas wissenschaftlich erklären, wenn es vielleicht auch vollkommen andere Dimensionen gibt oder andere Ebenen gibt, die sich absolut anders verhalten als die irdische Ebene? Und die Wissenschaft fokussiert sich einfach auf das, was einfach aktuell Stand der Dinge ist. Und das ist einfach ein Problem.
Ja. Ja, Moin fragt nach diesem Symposium im nächsten Jahr. Darauf gehen wir dann am Ende der Sendung ein. Spaß GmbH fragt, ich versuche AKEs schon lange bewusst auszulösen. Ich finde die Blockade nicht, die mich davon trennt. Gibt es Tipps vom Gast? Dir ist das ja gelungen. Vielleicht kannst du noch einmal, also da gab es dann dieses eine Erlebnis, oder du hast da ein paar Erlebnisse beschrieben, so ein paar Schlüsselerlebnisse. Aber wie war dann so dieser Übergang, dass du das jetzt wirklich bewusst selbst auslösen konntest? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben aus deiner Perspektive?
Ja, total gern. Das war wirklich ein Prozess und ich glaube auch, das ist wichtig, das ist auch ein Prozess. Es gibt viele Menschen, die sagen, mir ging es genauso, ich möchte das unbedingt machen, ich möchte mich endlich davon überzeugen, dass ich ein unsterbliches Wesen bin und die Todesangst überwinden. Aber das ist etwas, das man auch lernen muss. Und das ist, und da gehört alles dazu, Ängste abzubauen und jeder stößt irgendwann auf eine unbewusste oder bewusste Angst, das ist auch Teil des Weges. Bei mir war es auch so ein Lernprozess. Wie schaffe ich es, diesen Schwingungszustand erneut einzuleiten? Welche Faktoren spielen da eine Rolle, dass es dazu kommt? Und dann zu schauen, okay, jetzt bin ich im Schwingungszustand, das kann ich den noch gezielt einleiten. Wie schaffe ich es denn jetzt raus aus meinem Körper? Das war so also der nächste Schritt auch, zu lernen, wie komme ich da jetzt raus? Keine Ahnung, es gibt ja viele Methoden, Techniken. Aber zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich auch eine relativ gute Anbindung. Ich nenne es immer mein geistiges Team, die mich da auch massiv unterstützt haben, die mir da auch wirklich sehr viele Tipps gegeben haben und mich wirklich begleitet haben in dieser Zeit. Und das war so der nächste Schritt. Wie kommst du da raus? Und dann habe ich es irgendwann tatsächlich rausgeschafft aus meinem Körper. Und das war dann oft so ganz, ganz kurz. Und dann war ich schon wieder drinnen und dachte mir, oh Mist, jetzt muss ich warten bis zur nächsten Nacht. Ich habe wirklich auch jede Nacht geübt. Jede Nacht, muss man ja auch sagen. Ich habe eine Schlafunterbrechung gemacht. Das ist auch so etwas, das sehr wichtig ist. Und ich sage jetzt mal gerade zu Beginn, wenn man es noch nicht so gut kann, macht eine Schlafunterbrechung durchaus Sinn, weil es danach weitaus einfacher ist. Ich habe mich dann auch mit luziden Träumen beschäftigt, habe mich damals jetzt noch nicht so gefesselt. Das ist auch so eine andere, ich sage es mal, Realitätsebene, Bewusstseinsebene, wo unglaublich viel möglich ist, können wir auch dann gern drüber sprechen. Aber mein Ziel war ja, ich sage es mal, die jenseitigen Ebenen aufzusuchen. Und ich habe wirklich so intensiv geübt. Und dann waren schon einige Monate vergangen. Und ich hatte zwar einige Erlebnisse, ich war immer wieder draußen, konnte meine Tochter aber noch nicht wirklich so besuchen, wie ich es wollte. Und ich weiß noch, das ist wirklich ein Erlebnis, das bis heute unvergesslich ist. Es war das erste Weihnachten ohne meine Tochter, was natürlich sehr schlimm war, weil sie so sehr gefehlt hat. Und an dem Abend habe ich natürlich auch geübt. Ich habe eine Schlafunterbrechung gemacht. Ich bin in diesen Schwingungszustand gekommen und ich habe es dann aber nicht hinausgeschafft. Und ich war so deprimiert und dachte mir, Mist, gerade heute, es wäre so schön gewesen, sie heute zu sehen. Und weißt du was? Ich bin da gelegen und habe mich geärgert und plötzlich habe ich Stimmen gehört, die so deutlich waren und ich war aber wach. Ich war wach und lag da und hörte zwei Stimmen sprechen, zwei Männerstimmen. Und die haben sich unterhalten über meine Versuche, meinen Körper zu verlassen. Und die haben mir erzählt, ja, sie ist eigentlich eh nicht so schlecht. Sie macht es eigentlich ganz gut. Da fehlt gar nicht mehr viel und haben das einfach so kommentiert. Und ich bin da gelegen und so vollkommen erstaunt, dass mich da jemand auch begleitet und scheinbar das mitverfolgt, weil ich habe eigentlich das nachts für mich alleine gemacht und dachte mir, okay, na, vielleicht probierst du es morgen wieder. Aber schön, dass da irgendjemand auch da ist. Und ich habe mich dann zur Seite gedreht und auf einmal stand da jemand. Das war wirklich wie soll ich es nennen? Ein Schlüsselerlebnis. Es stand da ein junger Mann neben meinem Bett. Und ich wusste in dem Moment, ich bin aber wach. Also es gab da keinen Einschlafprozess, weißt du, wo ich jetzt irgendwie mich hingelegt habe und weggedöst bin. Und ich hatte ja vorher diese Stimmen gehört. Ich befand mich wahrscheinlich, denke ich mir heute, in einem anderen Bewusstseinszustand. Und da stand ein Mann, den ich eindeutig als meinen geistigen Helfer identifiziert habe, weil, das muss ich dazu sagen, ich habe mir den immer so vorgestellt. Und das sah genauso aus. Und der stand und hat mich so hinübergewunken zu sich, hat nichts gesagt. Und ich dachte mir, was will der denn jetzt von mir? Und ich war so irritiert auch, weil sich das so echt angefühlt hat, so mit absolutem Wachbewusstsein auch. Und da war aber so hartnäckig und hat mich immer wieder zu sich hinübergewunken und so gemeint, so, ja, komm doch mit. Und mein jüngster Sohn, der war damals ja ein paar Monate alt, lag er neben mir und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht weg, ich kann auch nicht weggehen, weil wenn mein Sohn wach wird und ich bin nicht da, das ist doch total schlimm. Habe mich dann aber doch dazu entschieden, dass ich mitkomme. Total schräg, wenn man das so erzählt auch. Aber das war wirklich auch ganz genau so. Und er hat meine Hand genommen und dann sind wir geflogen. Ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich war so perplex. Auch ich kannte das Gefühl des Fliegens aus meiner Kindheit, von diesen Nächten, die ich da verbracht habe, diese spannenden Abenteuer, wo ich unterwegs war nachts. Und es war so vertraut auch irgendwie wieder und so schön auch, das wieder zu erleben. Und wir sind geflogen über, ich nenne es jetzt einfach mal, unterschiedliche Bereiche.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Also wenn du sagst, ihr seid geflogen, du warst im Wachbewusstsein und hast diesen Mann daneben im Zimmer wahrgenommen, also in der Realität eigentlich. Und dann bist du mit ihm mitgegangen, aber da bist du ja nicht mit deinem Körper mitgegangen. Oder kannst du das ein bisschen differenzieren? Was heißt das?
Für mich war damals überhaupt kein Unterschied zwischen, ich bin jetzt irgendwie in dieser Realität oder in einer anderen, weil es hat sich ja für mich genauso angefühlt. Es ist für mich, weil viele fragen ja auch immer, Annika, woher weißt du denn eigentlich, dass es kein Traum ist, diese Astralreisen und wie fühlt sich das an? Und das ist auch, ich glaube, wenn man das nicht selbst erlebt hat, kann man das auch schwer nachvollziehen oder begreifen oder verstehen, wie es sich anfühlt. Ich versuche das dann auch immer so zu erklären, indem ich sage, das fühlt sich genauso an, wie ich jetzt quasi hier sitze und mich mit dir unterhalte. Da ist für mich eigentlich gar kein Unterschied, oder wenn dann nur sehr wenig Unterschied. Es passiert mir heute jetzt, wo ich wirklich auch gezielt mich auf Reisen begeben kann und sehr kontrolliert unterwegs sein kann. Es passiert mir sehr oft nachts, dass ich aufstehe und beispielsweise auf die Toilette gehen mag und eigentlich bin ich gar nicht in der irdischen Realität, sondern bin eigentlich mit meinem energetischen Körper, mit meinem Astralkörper unterwegs und da denke ich mir, oh, du kannst ja fliegen. Ich teste dann auch immer, um festzustellen, okay, in welcher Ebene bin ich gerade, aber damals, das war für mich einfach, ich habe das auch gar nicht irgendwie gefragt, weil sich das so echt angefühlt hat.
Also der Flugtest ist das.
Ja, genau, ich mache das wirklich auch oft nachts, weil je öfter du das erlebst, du wirst dann immer routinierter dabei. Und also zu Beginn war das ja immer nur sporadisch. Also nach dieser Reise, von der ich dann auch gern noch mehr berichte, hatte ich dann immer wieder so Astralreisen, so außerkörperliche Erfahrungen. Und ich dachte mir, wow, Wahnsinn, ich muss unbedingt noch mehr erfahren. Das war so faszinierend auch. Und meine Fragen nahmen ja kein Ende, die wurden im Gegenteil immer mehr. Und mein Ansporn, mein Hintergedanke war auch der, ich möchte wissen, was ich tue. Ich möchte es nicht dem Zufall obliegen. Ich möchte wirklich herausfinden, wie kann ich diese Reisen mit hundertprozentiger Garantie machen, in einer bestimmten Nacht zum Beispiel, und wissen, was da wirklich ausschlaggebend ist, dass es klappt oder nicht klappt. Weil zu Beginn war das auch bei mir so. Ich glaube, jemand hat das auch geschrieben. Jemand übt sehr lange und irgendwie tut sich nichts. Das war bei mir genauso. Und das ist dann auch sehr frustrierend, weil man das erleben möchte und trotzdem irgendwie klappt es dann auch oftmals nicht. Und das für mich auch so eine Schwierigkeit auch herauszufinden, welche Variablen nehmen denn da jetzt Einfluss? Weil manchmal war es so, dass ich nachts meine Schlafunterbrechung gemacht habe. Ich hatte meinen Ablauf Und dann hatte ich eine super tolle Reise. Ich war irgendwo, ich habe meine Tochter besucht, wo auch immer. Und dann in der nächsten Nacht habe ich halt genau dasselbe gemacht und es hat nichts geklappt und ich habe nichts erlebt. Und ich dachte mir, komisch, woran liegt das? Was spielt da eine Rolle? Was beeinflusst quasi unsere Fähigkeit, unseren Körper zu verlassen und uns auch daran zu erinnern? Und wie kann ich diese Chance, dass ich das erlebe, wirklich auf 100% steigern? Das war so auch so dieses Anliegen, das ich die letzten Jahre auch hatte. Vorrangig auch deshalb, weil ich auch andere Menschen dabei helfe, das zu erleben und sie auch begleite. Und da muss man natürlich auch wirklich wissen, was man tut und worauf es ankommt. Da muss man auch hundertprozentig zuverlässig sein. Genau. Ja, so viel dazu.
Ja, aber was ist jetzt wirklich, das habe ich dann jetzt noch nicht ganz verstanden. Gut, da gab es dieses eine Schlüsselerlebnis, wo dieser junge Mann an deinem Bett aufgetaucht ist und ihr seid dann fliegen gegangen. Offenbar war das dann eine außerkörperliche Erfahrung und dieser Übergang, den hast du eigentlich gar nicht gemerkt dann.
Nein, also das ist, ich
Aber
hatte
um den
diesen,
geht's ja, ne? Den willst du
genau,
ja willentlich herbeiführen, ne?
ja, also ich muss das ganz ehrlich sagen, also damals, in dieser Nacht hatte ich nicht zu so diesem Austritt, genau, nein, und darum geht es ja eigentlich auch. Ich verlasse meinen Körper, ich erlebe diese Ablösung, diesen Ablöserprozess. Heute mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass es das eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Und also du musst eigentlich gar nicht deinen Körper gezielt so verlassen, dass du merkst, okay, ich entschwebe jetzt oder was auch immer. Es gibt da ganz viele Techniken. Das passiert eigentlich nur deshalb, weil wir uns das so vorstellen und erwarten, dass es so zu sein hat. Und weil ich kenne auch ganz viele Menschen, die diese Reisen machen und einfach dann an einem Ort sind. Die sind einfach dort und verlassen nicht ihren Körper. Und ich dachte mir, okay, komisch, verstehe ich nicht. Wie funktioniert das? Und ich habe dann auch bei Robert Monroe, und viele kennen den vielleicht auch, der sich ja auch zeitlebens mit diesem Phänomen beschäftigt hat, mit außerkörperlichen Erfahrungen, tatsächlich auch bei ihm erfahren. Er hatte auch immer so diese Austritte und hat dann eines Tages festgestellt, dass diese Austritte einfach nur deshalb passieren, weil wir die Erwartung haben, dass es so zu sein hat. Und das ist nicht notwendig. Es ist einfach, wir müssen einfach nur unser Bewusstsein verlagern und können dann binnen Sekunden ganz woanders sein.
Also diese
Ich musste
ganzen
ganz,
Behelfe
ja.
und Techniken sind eigentlich nur dazu da, um uns selbst davon zu überzeugen, dass das überhaupt möglich ist. Und wenn
Ja.
man das dann irgendwann intus hat, dann braucht man das alles nicht und ist, man ist einfach da, wo man sein will,
Ja, ich
wann
glaube
immer.
einfach, ja, ich glaube einfach auch, das ist einfach so, viele wollen halt wirklich so genau das erleben, so dieses Verlassen, dass du deinen physischen Körper verlässt und merkst, mein Bewusstsein ist quasi außerhalb meines Körpers, ich sehe mich da liegen. Ich erfahre mich aber wirklich als, ja, als Ich-Bewusstsein oder so, wie man das benennen möchte. Und ich glaube, das ist halt sehr entscheidend, um halt auch für sich so diesen Beweis zu erhalten von dieser eigenen Sterblichkeit oder das Bewusstsein unabhängig von unserem Körper existiert. Aber eigentlich braucht man das nicht, diesen bewussten Austritt. Ich finde das trotzdem sehr schön immer wieder, aber ich stelle einfach auch jetzt in den letzten Jahren zunehmend mehr fest, dass es auch ganz anders klappt. Und viele Menschen erleben diesen bewussten Austritt nie, ganz einfach, weil sie dann einfach ihr Bewusstsein verlagern. Es geht zum Beispiel auch, dass du sagst, das hatte ich auch jetzt schon öfters und viele Menschen berichten das auch immer wieder, dass du im Bett liegst und in einen sehr meditativen Zustand gerätst und dann bist du quasi an einem anderen Ort. Ja, also du nimmst dich total wahr als wie soll ich sagen, Individuum hört sich auch blöd an. Ich kann das jetzt gar nicht so genau beschreiben, was das jetzt ist, Bewusstsein. Weißt aber, du bist auch teilweise noch in deinem Körper und weißt, du liegst jetzt da. Das heißt, du bist eigentlich an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig. Was super spannend ist, weil meiner Ansicht nach sind wir multidimensionale Wesen. Wir können das auch. Wir müssen nicht nur an einem Ort sein. Ich glaube, dass wir sehr, sehr oft sehr viele Ebenen bereisen, ohne uns dessen, sage ich jetzt mal, so wirklich bewusst zu sein.
Ja, das glaube ich auch. Glaube ich. Ja. Was war jetzt so dieser Punkt? Weil wir waren da vorher noch bei der ganzen Thematik, dass du nach einem Weg gesucht hast, das verlässlich immer wieder erleben zu können. Dann gab es dieses Erlebnis mit dem jungen Mann, wo ihr dann quasi fliegen gegangen seid. Wo war jetzt aber dann der Punkt, dass du wirklich gewusst hast, was du da tust quasi? Und dann in weiterer Folge, wo du dir dann auch sicherer warst, wo du dich dort denn befindest und wen du da wirklich triffst. Aber vielleicht zuerst einmal, wann war der Punkt, wo du das Gefühl hattest, so jetzt, oder ist das jetzt so bei dir, dass du diesen Zustand jederzeit mehr oder weniger willentlich herbeiführen kannst?
Ja, wenn ich möchte schon, also nachts, also lässt sich tagsüber oder so, ja, also nicht jederzeit und 24 Stunden täglich, nein, das nicht, aber...
Klar, ich meine jetzt, wenn es passt halt.
Ja. Also das war ja wirklich so, ich habe damals dieses Erlebnis gehabt, ich habe meine Tochter besucht in dieser Nacht auch mit diesem jungen Mann und das war wirklich für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, das hat sich so toll angefühlt, das war auch so heilsam, das hat ganz, ganz viel bei mir auch gemacht. Aber meine Neugierde geweckt, weil ich bin dann zurückgekehrt, ich war unglaublich, also ich war hellwach, ich konnte dann nicht mehr schlafen und ich wollte einfach mehr erleben. Und ich bin ja auch so wissbegierig, ich hatte 100.000 Fragen. Ich habe meine Tochter getroffen, ich dachte mir, ja, war sie das jetzt wirklich? Also Tage später kamen dann diese Zweifel wieder hoch. Total blöd eigentlich, aber ist auch vielleicht menschlich. Und ich dachte mir,
absolut,
ich muss...
Absolut menschlich.
Genau. Es war super schön, aber die Zweifel kamen dann trotzdem und ich dachte, ich muss sie einfach nochmal besuchen. Ich werde sie jetzt so oft besuchen, bis ich mich vollends davon überzeugt habe, dass das jetzt wirklich auch real war und nicht jetzt nur eine Projektion meines Unterbewusstseins. Und ich habe das sehr viel gelernt in den letzten Jahren, dass es sehr viele unterschiedliche Ebenen gibt. Es gibt schon auch Ebenen, beispielsweise die luziden Ebenen, wo unser Unterbewusstsein eine große Rolle spielt. Und da muss man auch wirklich sehr gut aufpassen und wissen, wo man unterwegs ist, um dann auch zu differenzieren, ist diese Begegnung, die ich jetzt habe, mit einer verstorbenen Person zum Beispiel oder einem geistigen Wesen, ist das jetzt eine Projektion meines Unterbewusstseins oder ist das tatsächlich auf einer anderen Ebene, keiner luziden Ebene, keiner unbewussten Ebene? Das finde ich schon sehr relevant zu sagen, weil erst dann kannst du dir wirklich sicher sein, dass es jetzt, ich sage es mal, echt oder real ist. Ja, und das hat natürlich auch gedauert. Das hat wirklich gedauert, weil ich war dann wirklich auch, ich war dann nach wie vor jede Nacht am Üben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das nochmal erleben. Ich habe so viele andere Ziele auch, die ich bereisen möchte, weil, hey, die sind ja keine Grenzen gesetzt. Du könntest überall hinreisen. Und was ist dieses überall eigentlich? Ich meine, da öffnen sich ja Welten und vieles davon kannst du ja gar nicht fassen und begreifen. Und da gibt es ja so viel, was einfach nicht sichtbar ist. Und genau das wollte ich einfach erforschen, erkunden. Ich habe dann wirklich auch im Laufe der Jahre sehr viel gelernt über diese Faktoren, was einfach Einfluss nimmt. Ich glaube einfach auch, das ist eine Sache, und ich bin davon überzeugt, und ich weiß es auch, es ist eine Sache der eigenen Schwingung. Ich denke auch, dass es jenseits oder all diese Ebenen, dass die nicht irgendwo sind, also nicht so der Himmel, dass der ewig weit weg ist. Ich glaube, dass es einfach alles irgendwie da ist. Ist so mein Gefühl auch, und dass es einfach eine Sache der Frequenz ist, der eigenen Schwingung ist, in welcher Ebene ich mich gerade aufhalte. Und gerade wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht, ist das für mich einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Einerseits zu wissen, okay, wie geht die konkrete Methode einfach, um außerkörperlich zu sein? Das zu wissen, wie gehe ich dabei vor? Und auch die Fähigkeit zu haben oder sich anzueignen, sich dann auch wirklich gut daran erinnern zu können, weil ich sage jetzt mal, eigentlich, wenn du die Absicht hast, außerkörperlich unterwegs zu sein, wirst du das in 99,9% der Fälle erleben. Und die meisten Menschen, die dann aufwachen und sagen, ich habe jetzt nichts erlebt, können sich einfach nicht daran erinnern, weil sie es nicht gewohnt sind, sich daran zu erinnern, was sie nachts erlebt haben. Und das ist einfach ein großes Problem. Und das ist immer so eine der wesentlichsten Grundvoraussetzungen, auch zu lernen, dich an deine nächtlichen Erlebnisse zu erinnern. Das geht auch ganz einfach, ist es kein großes Ding auch, aber ohne dem ist es einfach schwierig. Und
ja,
dann auch ein,
aber Moment,
ja.
Also wenn man jetzt sagt, wenn man sich nicht daran erinnert, dann ist das ja eher ein klassischer Traum. Aber außerkörperliche Erfahrungen spielen sich ja bei komplettem Wachbewusstsein ab und daran erinnert man sich ja eigentlich immer.
Ja, das finde ich jetzt, das ist ein guter Einwand. Pass auf. Das liegt daran, dass wir sind ja alle, also alle, jeder Mensch ist Nacht für Nacht mehrere Male unterwegs. Dein Körper schläft und dein Bewusstsein begibt sich auf Reisen. Und da erleben wir die spannendsten Dinge. Wir befinden uns in ganz, ganz vielen Ebenen. Und wie soll ich sagen, als Kind haben wir noch diesen tollen Zugang zu unserer Traumwelt. Wir erleben nachts was super Tolles und laufen tags darauf zu unseren Eltern und berichten davon. Und ja, was passiert im Endeffekt? Jeder kennt das. Diese Träume geraten nach und nach in Vergessenheit. Dir wird gesagt, das ist nur ein Traum. Ja, woher sollst du das besser wissen? Für mich sind das alles andere Realitäten. Und so verlierst du diesen Zugang auch. Und viele Menschen sagen ja auch, ich träume gar nichts oder ich erinnere mich nicht daran, aber das stimmt nicht. Du hast für dich beschlossen irgendwann, dass das einfach für dich keine Rolle spielt, dass es nicht wichtig ist, dass du nachts erlebst. Und das eigene Unterbewusstsein filtert das gnadenlos raus. Ja, alles, was nicht wichtig ist, kommt weg. Und außerkörperliche Erfahrungen, das weiß man mittlerweile, das kann man auch sehr gut mittlerweile auch nachweisen, finden in einem sehr tiefen Bewusstseinszustand statt. Da kann man auch die Gehirnwellen anschauen oder so, ja. Und man weiß, dass außerkörperliche Erfahrungen und luzide Träume in einem Bereich stattfinden, der Träumen oder dem Tiefschlaf sehr ähnlich ist. Okay? Und eine außerkörperliche Erfahrung ist für mich deshalb kein Traum, weil ich ja darin vollkommene Handlungsfähigkeit habe und absolutes Wachbewusstsein. Was ja bei Träumen, außer bei luziden Träumen, ja nicht der Fall ist. Das heißt, es fühlt sich ja nicht so an wie ein Traum, so wie ein Ereignis, wo ich jetzt irgendwie gewesen bin oder so und mehr oder weniger was gemacht habe oder so. Es sind für mich zwei vollkommen verschiedene Dinge. Aber dieses Erlebnis aus diesem tiefen Bewusstseinszustand mit in die Wachwelt, also in diese Realität hier zu nehmen, das muss gut geübt werden. Weil, das ist nämlich auch so der springende Punkt, wenn du eine außerkörperliche Erfahrung hast und du bist es nicht geübt quasi, das mitzunehmen, du bist ja unterwegs, du kommst dann wieder in deinen Körper quasi, hier in diese irdische Realität und ich beispielsweise, ich mache da die Augen auf, ich nehme die Tigerie zur Hand, ich spreche alles drauf und dann, wenn ich möchte, mache ich noch eine Reise oder ich schlafe einfach ein. Aber ich habe das geübt. Das ist der springende Punkt. Wenn jetzt jemand beispielsweise, der das nicht so gezielt macht, lebt er auch in der Astralreise und befindet sich in diesem tiefen Bewusstseinszustand, ist die Gefahr relativ groß, dann einfach in einen Traum abzugleiten. In einen normalen Trübtraum beispielsweise. Und dann wird diese Person vielleicht im Anschluss wach und erinnert sich an diesen Traum, den er hatte, die Person, und an die Astralreise und hat diese Astralreise, diese außerkörperliche Erfahrung, jetzt nicht mehr so gezielt im Gedächtnis, also nicht so mit diesem absoluten Wachbewusstsein, weil diese Erinnerung überlagert wurde durch diesen anschließenden Traum. Und da macht es wirklich auch Sinn, so diese Erinnerungsfähigkeit, dieses Mitnehmen auch wirklich gut zu üben, weil es ist einfach total schade, weil diese Qualität des Erlebens einer außerkörperlichen Erfahrung, das ist halt einfach so bezeichnet auch. Weil ansonsten, ja, du hast recht, sonst fühlt es sich einfach nur an wie ein ziemlich lebhafter Traum. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirklich uns vollkommen davon überzeugen, hey, ich kann jetzt entscheiden, wo ich hingehe, ich kann entscheiden, was ich jetzt sage und so weiter und so fort. Und das ist eine außerkörperliche Erfahrung.
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr darauf herumreiten, aber also ich finde jetzt besonders interessant die Dinge, wo jetzt der Schlaf gar nicht so eine Rolle spielt. Du hast ja am Anfang gesagt, am Anfang hast du dann immer gewartet, bis du in diesen Dämmerzustand kommst, aber du hast ja dann irgendwann erlernt, dass auch ohne diesen Dämmerzustand sehr bewusst und sehr schnell, verstehe ich das, zumindest so verstehe ich das, herbeizuführen. Oder diesen Zustand, wo du einfach so quasi dieses Türl aufmachst für dich.
Ja. Ja.
Und ja. Dann ist mir der gar nie unbewusst, oder?
Ja. Nur es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Szenarien. Ja, also wenn jetzt jemand
heute so eine Astralreise machst, kannst du beschreiben, wie das abläuft?
Ja, gerne. Ich habe heute Nacht auch eine Astralreise geplant. Dann gehe ich meistens, oder ich schaue immer darauf, dass ich spätestens um 22 Uhr zu Bett gehe. Denn ich habe einen ganz, ganz strikten Ablauf, der für mich, für meinen Körper wirklich super funktioniert. Das war auch so eine Sache, die ich herausfinden musste. Das ist sehr individuell, aber es gibt so grobe Abläufe, die wirklich gut funktionieren. Ich schlafe dann quasi bis 2.30 Uhr und lasse mich um 2.30 Uhr wecken und mache dann eine einstündige Schlafunterbrechung. Das heißt, mein Körper hatte zuvor ausreichend Zeit, um sich zu erholen. Und dann, wenn ich dann eine Stunde lang wach bleibe, schüttet mein Körper Serotonin aus, ein Wachheitshormon. Ich bin aber sehr ausgeruht. Das heißt, wenn ich mich anschließend nochmal hinlege quasi und mich entspanne, werde ich nicht so tief in diesen Schlafzustand sinken. Ich kann mich viel gezielt auch wach halten und werde viel mehr Bewusstheit mitnehmen. Und das ist so genau dieser Graubereich, dieser Bereich des menschlichen Bewusstseins, dieses Zusammenspiel aus, ich bin jetzt sehr ausgeruht, ich bin aber total entspannt auch, ja, wo dann Astralreisen, Luzidträume und ganz, ganz viele Dinge möglich sind. Ich meditiere in der Zeit, ich trinke Wasser und so weiter, also ich habe da ganz, ganz viele so Abläufe. Ich mache dann auch 2 Meditationen, ich erhöhe meine Schwingung, ich aktiviere meinen Astralkörper, ist es nicht so aufregend? Und dann geht es eigentlich ans Eingemachte. Und ich finde, eine Astralreise einzuleiten ist im Grunde genommen ist gar nicht so schwer. Ich mache das nicht im Schlafzimmer. Ich wechsle das so immer den Raum. Ich mache das in meinem Wohnzimmer auf der Couch, weil das Schlafzimmer verbinde ich immer mit Schlafen und ich möchte nicht schlafen, ich möchte astralreisen. So, das heißt. Und meistens ist es dann wirklich so, also ich schaue dann auch, dass ich keine zu beengende Bekleidung trage, weil das einfach auch hinderlich ist, habe ich festgestellt. Ich lege mich dann hin. Ich habe dann auch sogar einen extra Astralreisenpolster. Aber das muss man jetzt nicht haben. Aber das ist für mich einfach so, super toll. Irgendwann hast du einen Ablauf. Und wenn du immer dasselbe machst, weißt du unterbewusst automatisch, oh, Annika möchte heute Nacht Astralreisen. Dann geht es einfach super toll und immer öfters und viel einfacher. Aber das ist einfach auch so ein Prozess. Ich lege mich dann hin. Ich habe dann auch so eine eigene Schlafposition. Und dann geht es eigentlich darum, dass ich meinen physischen Körper dazu bringe, einzuschlafen. Und das geht eigentlich so, indem ich mich dann nicht mehr bewege. Ich bleibe dann wirklich vollkommen ruhig liegen. Und irgendwann, und viele kennen das, die dann auch vielleicht selbst üben, kommst du an den Punkt, wo du denkst, oh Mann, es ist so unangenehm. Ich kann jetzt nicht mehr so liegen bleiben. Irgendwie, ich muss mich jetzt kratzen, ich muss mich anders hinlegen. Ich halte das jetzt nicht mehr aus. Und da ist es wirklich wichtig, dass man ruhig liegen bleibt und diesem Drang, diesem Umkehrreiz nicht nachgibt. Warum ist das so? Das ist im Endeffekt, ist es eigentlich ein Test unseres Körpers. Unser Körper möchte dann einfach herausfinden, der schickt dir so einen Reiz, so wie, oh, du fühlst dich jetzt total unangenehm, dreh dich oder kratz dich oder so. Da möchte er herausfinden, ob du denn tatsächlich schon schläfst oder ob du nur so tust, als ob. Und wenn du dich dann quasi umdrehst, anders hinlegst, weiß dein Körper, ach, okay, du bist ja eigentlich eh noch munter oder so, ich warte noch eine Weile. Hältst du das aus? Hältst du den Stand? Und das kann wirklich oftmals sehr unangenehm werden. Dauert aber nicht lange an. Wenn du das quasi überdauerst und dich nicht bewegst, wirst du dann relativ rasch merken, dass, also es ändert sich was, dein Körper wird entweder schwerer oder leichter, dein Körper beginnt dann einzuschlafen. Du wirst einfach so eine, ich sage das immer, eine Ebene tiefer geschickt. Und das ist dann auch der Punkt, wo die meisten einschlafen. Die sind dann einfach weg, weil das geht dann relativ rasch. Und da ist halt einfach die Kunst auch, sich wirklich gezielt wach zu halten in dieser Phase. Und ich nutze da wirklich sehr gerne Affirmationen, weil ich muss sagen, ich bin so eine Vieldenkerin. Und das war für mich zu Beginn immer so ein Problem. Gerade beim Astralreisen heißt immer, du musst gedankenfrei werden, du darfst nichts denken, ansonsten klappt es nicht. Und ich dachte mir, na, dann klappt das nie. Das wird nie funktionieren, weil ich denke ständig eigentlich, ich schaffe das nicht. Bin dann aber auf einem Methode gestoßen, wo du eigentlich gar nicht gedankenfrei sein musst. Vielmehr gilt es einfach, deine Gedanken zu fokussieren, auf eine Absicht zu lenken und zu bündeln. Und da nutzen, also da eignen sich Affirmationen ganz hervorragend dazu. Das heißt, ich lege mich hin, bewege mich nicht, bringe meinen Körper zum Einschlafen und halte mich mittels einer Affirmation wirklich gezielt möglichst lange wach. Und meine Affirmation lautet, ich mache jetzt eine Astralreise und erinnere mich an alles. Und du kannst dir das so vorstellen, ich liege dann da und denke ständig diesen einen Satz. Und irgendwann stelle ich fest, oh, jetzt fällt es mir irgendwie schwer, mich darauf zu fokussieren. Die Gedanken schweifen so ein bisschen weg, die driften ab. Das ist dann einfach so ein Zeichen, ja, okay, passt. Ich bin jetzt kurz davor, dass ich wirklich so einschlafen könnte. Und dann kehre ich einfach wieder zu dieser Affirmation zurück. Und wenn du das wirklich schaffst, dich da wirklich möglichst lange wach zu halten, kommst du in diesen Schwingungszustand. Woher kommt noch diese Hypnagogephase, ja, wo diese Bilder einsetzen? Das ist auch so die Gefahr, da schlafen dann auch ganz, ganz viele Menschen ein, weil du dann wirklich schon sehr tief entspannt bist. Meistens spürst du dann auch gar nicht deinen Körper. Und wenn du das quasi schaffst, das ist eine Sache der Konzentration, auch und der Übung, dich wirklich wach zu halten, kommst du in diesen Schwingungszustand oder aber, was auch sein kann, dass du einschläfst. Und vielleicht dadurch, dass du einfach viel mehr Bewusstheit mitnimmst in die Traumwelt, plötzlich in einem Traum luzid wirst und du im Traum feststellst, oh, ich träume gerade, gibt's ja auch sehr viel. Und ich muss sagen, mittlerweile nutze ich luzide Träume unglaublich gern dazu, um außerkörperliche Erfahrungen einzuleiten. Früher hat mich das null interessiert, aber ich finde,
die Frage ist, wo ist da der Unterschied so richtig? Also mich ist das immer unklarer, was da jetzt wirklich der Unterschied ist, aber es gibt wahrscheinlich einen, keine Ahnung. Ja,
ja, also ich finde schon auch, dass luzide Träume eine Art von außerkörperlicher Erfahrung sind, weil du da auch so über dieses Wachbewusstsein verfügst und diese Handlungsfreiheit. Das fühlt sich eigentlich jetzt nicht mal so anders an als beim Astralreisen, außer bei mir beispielsweise, ich kann einfacher fliegen, wenn ich in den astralen Ebenen bin. Und ich habe auch so einen Test. Ich mache dann einen Reality-Check, wenn ich quasi einen Austritt hatte oder mir einfach da bewusst werde. Ich schaue dann einfach auf meine Hand und zähle die Finger ab. Und ich weiß mittlerweile, wenn meine Hand 5 Finger hat, bin ich in den astralen Ebenen. Und wenn die Hand mehr als 5 Finger hat, bin ich in einer luziden Ebene.
Interessant.
Ja, das ist, da wachst du dann oft Finger aus Fingern oder du hast dann plötzlich 7 Finger oder so und dann weiß ich, oh, okay, ich bin nur luzid. Das ist oftmals eine Sache der Schwingung. Wenn du nicht so hoch schwingst, dann kommst du viel eher in die luzide Ebene. Und die luzide Ebene unterscheidet sich dahingehend von der astralen Ebene, dass das eigene Unterbewusstsein eine unglaublich große Rolle spielt. Da kannst du wirklich sehr, sehr viel über dich selbst lernen und Ängste bewältigen. Ich erkläre das auch immer so, um auch so, ja, das zu verdeutlichen. Wenn du beispielsweise in den astralen Ebenen eine verstorbene Person triffst, dann verhält sich das zumeist so, dass diese Person sich sehr strahlend präsentiert, weil sie ja es kann. Die ist jetzt nicht in irgendeine Form gebunden. Sie signalisiert ja damit, dass es ihr gut geht. Und zumeist ist dieses Treffen mit irgendeiner Botschaft verknüpft. Also die sagt dann meistens irgendwie was, was gerade wichtig ist. So. Das fühlt sich dann auch oftmals für viele Menschen wirklich so absolut echt an, als wären sie gerade da, absolut real. In einem luziden Traum begegnen wir sehr oft Projektionen. Das heißt, es kann sein, dass dein Unterbewusstsein, wenn du luzid bist und eine bestimmte Person treffen möchtest, die schon verstorben ist, dir diese Person aufzeigt. Das heißt, du begegnest ihr auch, du bist dir auch vollkommen bewusst, ja, und kannst mit ihr sprechen. Aber du hast dann irgendwann so das Gefühl, irgendwie geht es dieser Person nicht gut. Es sieht vielleicht komisch aus. Sie sieht einfach auch nicht so gut aus. Irgendwas stimmt da nicht, ein bisschen anders auch. Und sie sagt auch Sachen, die dich sehr traurig stimmen, die dich nachdenklich machen oder weinen oder gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das ist eine Projektion deines Unterbewusstseins, die dir einfach aufzeigt, dass du da noch etwas zu bewältigen hast. Du kannst auch wirklich, du hast auch Zugriff in diesem luziden Traum auf ganz, ganz viele abgespeicherte Infos, die dir jetzt so augenscheinlich gar nicht mehr zugänglich sind. Also Infos oder Namen oder Begriffe oder Erinnerungen, wo du quasi in der Realität sagen würdest, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Aber da hast du ganz einfach Zugriff darauf. Du kannst auch ganz viele Dinge kreieren. Das ist absolut interessant und spannend. Das kannst du in den astralen Ebenen beispielsweise nicht. In der luziden Ebene kannst du dir alles Mögliche schaffen. Das ist wie so eine riesengroße Spielwiese, sage ich immer. Und ich glaube, viele Menschen lernen das auch deshalb, weil dort ist halt ganz, ganz viel möglich. Du kannst dir Personen erschaffen. Du kannst Dinge tun, die sonst nicht möglich wären. Du kannst dir Türen erschaffen. Alles Mögliche. Du kannst Dinge aus deiner Hosentasche rausziehen. Also das finde ich auch ganz, ganz toll. Du kannst ja auch, also bei uns ist es ja auch so, dass viele Sportler das luzide Träumen gezielt lernen, um dann auch nachts weiter zu trainieren.
Ja.
In dieser Ebene. Und das finde ich auch schön, weil du kannst da sehr viel an dir selbst arbeiten. Über dich herausfinden, hat mich, muss ich jetzt sagen, bis jetzt noch nie so begeistert. Ich nutze luzide Träume eigentlich nur dazu, um dann einfach die Ebene zu wechseln. Das kann man auch ganz einfach, also ganz einfach, das kann man auch. Das ist einfach eine Sache der Schwingungserhöhung und ja,
also vom luziden Traum auch dann tatsächlich in eine sogenannte außerkörperliche Erfahrung. Was das jetzt auch immer genau ist, zu dem möchte ich jetzt gleich kommen.
Genau.
Ja, Moin schreibt, kann ich beim luziden Träumen Sprachen lernen?
Ja, also viele lernen ja auch Sportarten oder so, Sprachen. Oder wenn jetzt jemand irgendwie Lampenfieber hat vor einem Vortrag, dann kannst du im luziden Traum auch deinen Vortrag üben oder so und dir so sicherer werden. Das ist unglaublich toll, was da, ich finde immer, da gibt's auch keine Grenzen, weil du kannst da dich total ausleben. Also wirklich unglaublich viel machen. Du hast die physikalischen Gesetze sind aus der Kraft gesetzt. Du kannst riesengroße Sprünge machen. Du kannst, vielleicht kennt jemand von euch, das ist ein ganz, ganz toller Film und der einzige Film, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, und das ist Inception. Mit Leonardo DiCaprio, der das auch wirklich auch gut teilweise widerspiegelt. Zwar in Hollywood-Manier, aber viele Elemente sind da auch enthalten darin.
Ja, vor allem dann auch Träume in Träumen und so weiter. Und viele sagen, ja, wir sind in unserem Wachbewusstsein auch in einem Traum. Damit kann ich übrigens sehr viel anfangen. Aber okay, offenbar ist aber dann diese andere Ebene, die du jetzt Astralebene nennst, du und viele andere, wo sich dann also diese außerkörperlichen Erfahrungen stattfinden, eine Ebene, wo nimmer mehr alles so einfach möglich ist, die eigentlich dann auch mit anderen gemeinsam erlebt werden kann, oder?
Ja, genau, genau.
Und also insofern objektiviert werden kann. Das heißt, man kann dann jemanden treffen und dann ihn fragen, du kannst dich an das erinnern, was wir da gemacht haben und so weiter. Und
ja,
also die andere Person hat dieselbe Erinnerung, oder? Weil ich, oder jetzt nur mal, das heißt, Annika?
Es ist schon so, ja, kann man, also man kann sich wirklich gezielt mit einer anderen Person verabreden. Das mache ich ja auch heute mittlerweile fast die ganze Woche.
Genau, dazu möchte ich auch noch kommen, ja.
Ich kann auch andere abholen. Das ist auch möglich. Es ist halt so, ich finde das so spannend, weil ich habe festgestellt, und ich finde das auch irgendwie ganz logisch, wenn man eine Astralreise macht und dann zurückkehrt, kann man nie 100% alle Eindrücke mitnehmen, weil du siehst Dinge, du erlebst Dinge, die unser Gehirn einfach nicht so einordnen kann. Das ist wie so ein Filtermechanismus auch. Das heißt, du nimmst quasi nur einen gewissen Prozentsatz von diesem Erlebnis mit.
Ja. Also hat das auch irgendwie so eine Traumqualität? Oder ist das anders?
Nein. Es ist eher so,
oder es ist wie eine Achterbahnfahrt und man ist dann so überwältigt von den Eindrücken, dass man gar nicht mehr alles verarbeiten kann.
Ja, ich glaube, dass es eine Sache der Verarbeitung ist, dass wir einfach, auch bei einem Traum ist es so, du kannst nie 100% vom Traum erinnern. Es ist immer so bruchstückhaft. Eine Astralreise, es ist schon anders, ja, aber wenn ich mit jemandem unterwegs bin, das ist auch so faszinierend und ich unterhalte mich dann am nächsten Tag mit dieser Person und sage, okay, schau, ich habe dieses und jenes erlebt, ich habe das und dieses und jenes beobachtet, diese und jene Info halten, jetzt bin ich gespannt, was möchtest du denn berichten, wie hast du die letzte Nacht erlebt? Kann es oder ist es eigentlich sehr oft so, dass ich Auszüge aus dieser gemeinsamen Reise erinnere, die die andere Person jetzt nicht mehr so präsent im Gedächtnis hat oder so bewusst noch präsent da ist. Und die andere Person auch Dinge berichtet, wo ich mir denke, aha, das schon her, das weiß ich jetzt allerdings jetzt nicht mehr. Und dann gibt es diesen Bereich, wo Übereinstimmungen da sind, wo wir beide dasselbe berichten und ich mir denke, ja, okay, scheinbar ist es ein Kontinuum und jeder nimmt quasi so einen Teil davon mit und alles andere irgendwie wird so quasi wie rausgefiltert, kann es nicht vielleicht verarbeitet werden, vielleicht sind die Eindrücke auch oftmals gar nicht so greifbar, ich denke mir das oft bei Reisen, da gibt es ja auch oftmals so ein Farbspektrum, das kannst du in Worten ja gar nicht wiedergeben. Wie beschreibst du eine Farbe, die wir hier gar nicht sehen oder erleben können? Dafür gibt es oftmals keine Worte. Und ich versuche zwar auch immer, meine Reisen in Worte zu packen, auch in meinen Büchern, aber im Endeffekt ist es ja auch nur so ein Versuch, das Unfassbare irgendwie zu beschreiben. Und das ist einfach eine Herausforderung. Und ich glaube, dass allein dadurch, das zu verschriftlichen oder in Worte zu packen, dass das sehr viel auch verloren geht von dem, was tatsächlich einfach ist. Weißt du, was ich meine?
Ich versuche es. Also das heißt, es gibt da einen objektiven Anteil an dem Ganzen, den beide erleben, wenn du jetzt da gemeinsam mit jemandem ein Erlebnis hast. Und dann gibt es aber auch subjektive Anteile, wobei das ist ja auch in der Realität, in unserer Realität eigentlich so.
Ja, wobei es ist auch so, es ist auch immer wieder so, dass wir bewegen uns da ja in multidimensionalen Ebenen. Und ich hatte zuletzt auch eine tolle Astralreise mit einem jungen Mann, der sicherlich auch jetzt zuhört. Und da ging es auch irgendwie um ganz bestimmte Themen. Und ich habe den so präsent erlebt während dieser Astralreise. Wir haben uns unterhalten, die Verbindung war auch schon vorher da. Also das war wirklich faszinierend. Das war eine ganz, ganz besondere, tiefe Verbindung. Wir haben uns doch ausgetauscht, ich habe mit ihm kommuniziert. Und am nächsten Tag habe ich ihm das in der Berichtung gesagt, du warst so präsent auch. Und ich bin schon gespannt. Und er hat gemeint, du, das war ein Wahnsinn auch. Ich habe das wirklich auch alles hautnah miterlebt.
Vielleicht mag er anrufen, wenn er gerade zuhört.
Ja, das wäre cool.
Die Skype-Leitung ist offen, bitte. Also übrigens, die Skype-Leitung ist offen. Also wenn jemand Fragen hat, die ich jetzt da irgendwie übersehe, dann einfach in die Sendung anrufen und selbst stellen.
Ja, aber bei dieser Reise haben sich auch wirklich Energien gezeigt, oder ich sage jetzt mal Entitäten, die sich jetzt nicht so angenehm angefühlt haben. Da ging es wirklich auch gezielt darum, die zu lokalisieren und diese auch dazu zu bewegen, sich zu entfernen. Ja, die haben diesem Mann wirklich massiv geschadet. Und ich erlebe das eigentlich sehr selten, dass da wirklich auch die betreffende Person so hautnah mit dabei ist. Und dieser Mann hat im Anschluss war der dann, also ich weiß, wir waren in einem ganz intensiven Kontakt und dann plötzlich war er weg. Ich war immer so im Ausschuss und gesagt, du, wie geht's dir jetzt damit oder so? Wie fühlst du dich jetzt? Bist du bereit für den nächsten Schritt? Und auf einmal war die Verbindung irgendwie wie weg und ich dachte mir, okay, ich weiß es nicht. Und er hat dann berichtet, er war dann an einem komplett anderen Ort und hat da eine Wahrnehmung erlebt. Er war da, er musste dann irgendwie so Hindernisse beseitigen. Er hat dann auch irgendwie Menschen getroffen oder Wesen getroffen, die gesagt haben, du, das war absolut notwendig jetzt und er war dann irgendwie auf einer anderen Ebene beschäftigt und hat das eigentlich nochmal, ich sage es mal wie symbolhaft, noch einmal für sich verarbeiten und bewältigen dürfen, das, was vorher eigentlich passiert ist. Und ich glaube, es ist halt auch so schwer, ja, in Worte zu fassen, weil ich glaube, dass wir gar nicht so richtig begreifen können, wie all diese Ebenen funktionieren. Nicht einmal ich, oder so, ja, ich glaube nicht, dass ich einfach nur vielleicht 10% Einblick habe in all diese Mechanismen und so, weil wir uns ja auch in einem multidimensionalen Universum befinden und da können wir auch gleichzeitig unterwegs sein und gleichzeitig vollkommen unterschiedliche Erfahrungen machen, was ja auch, wenn man das jetzt so erzählt, sehr schwer begreifbar ist, wie das möglich ist.
Ja? Also, aber gut, du hast, weil es gibt ja verschiedene Arten, deshalb habe ich da vorher auch so ein bisschen danach gebohrt, wie man jetzt in diesen Zustand der außerkörperlichen Erfahrung kommt. Und wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, bei dir ist es doch eher noch, oder bei dir ist es, du gehst da quasi über die Entspannung des Schlafs, dann stellst du dir wahrscheinlich den Wecker, oder? Und lässt dich wecken und dann nutzt du eigentlich und dann überlisterst du deinen Körper, bringst ihn dazu einzuschlafen. Das ist dann eigentlich so eine Art künstlich herbeigeführte Schlafparalyse. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, okay. Genau so ist es eigentlich. Ja.
Und in dem Zustand gehst du dann auf diese Reise. Sei jetzt einmal so hingestellt, das ist jetzt einfach deine Technik, die entwickelt sich ja vielleicht auch noch irgendwie weiter oder verändert sich, weiß man nicht. Aber das funktioniert jetzt offenbar für dich relativ verlässlich. Ist das so?
Ja, wobei es ist wirklich auch, du hast es auch angesprochen, es ist eine Entwicklung. Das
klingt doch ein bisschen nach einer Krücke.
Weil es war auch zu Beginn
so, ich dachte, es funktioniert.
Möchte nicht jede Nacht irgendwie eine Stunde lang wach sein. Aber es ist eine Entwicklung, ja, weil je öfter du das machst, das ist so wie für mich immer so wie eine Tür, die sich da öffnet. Früher war ich wirklich nur einmal nachts unterwegs. Und jetzt kann ich wirklich auch bis zu 3-4 Mal nachts unterwegs sein. Und oftmals passiert das komplett automatisch, ja, ohne dass ich irgendwas tun musste. Das heißt, es ist einfach ein Prozess. Und ich weiß auch, ich bin mir sicher, das muss auch nicht bis in alle Ewigkeit so sein. Und viele Menschen müssen diese Schlafunterbrechung auch nicht machen. Es gibt auch andere Übungszeitpunkte, beispielsweise die frühen Morgenstunden. Ist auch so eine Sache, wenn es jemand sagt, das ist für mich absolut überhaupt nichts, nachts aufzustehen und wach zu sein, das ist doch schlimm, ich muss auch, es geht gar nicht oder so, dann nimmt einen anderen Zeitpunkt. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele so Momente, oder die sich einfach auch anbieten, auch die Zeit nach dem Mittagessen ist auch so ein Zeitfenster, wo man sehr leicht in diese Ebene kommt.
Ja, es ist, man nutzt dann immer so quasi so die Tendenz des Körpers, dann sich irgendwie auszuschalten und quasi den Geist freizulassen. So.
Ja, man entwickelt dann auch irgendwie so ein Gefühl dafür.
Ja. Weil zum Beispiel, ich wollte nur sagen, zum Beispiel Leute wie Jürgen Ziewe, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, den ich auch schon mal interviewt habe. Der hat ja einen völlig anderen Zugang dazu gefunden. Also auch Tom Campbell. Ne? Also die sind ja alle wirklich rein über die Meditation dorthin gekommen. Und über diesen Weg lässt sich dann anscheinend auch, ich sage mal, schneller und ein bisschen unabhängiger von den Umständen induzieren. Aber letztlich ist mir das ja jetzt wurscht. Ich meine, das ist jetzt dein Weg. Und was mich jetzt fast eher interessiert ist, was tut sich dort dann? Schon vor langer Zeit hat jemand die Frage gestellt und ich finde die aber interessant. Worüber hat der Gast mit ihrer erwachsenen Tochter gesprochen? Beziehungsweise wie bringt sie ihre Tochter in den Kommunikationszustand? Oder ist die Tochter permanent verfügbar? Ja, also, und ich möchte das vielleicht noch ein bisschen verallgemeinern, die Frage. Wann warst du denn dann überzeugt, dass du da wirklich mit deiner Tochter kommunizierst? Ich meine, ich nehme an, inzwischen bist du überzeugt, dass du da wirklich mit deiner Tochter kommunizierst, oder ist das für dich noch immer manchmal eine offene Frage?
Ich finde das eine ganz, ganz gute Frage, weil ich sage es mal, nach meinen ersten Begegnungen mit ihr war ich natürlich auch immer wieder dann, ich war total euphorisch. Ja, es hat meine Trauer massiv verändert. Heute traue ich nicht mehr, gar nicht mehr. Ich freue mich eigentlich für sie, dass sie an diesem wunderschönen Ort sein kann. Aber ich kenne das auch. Es kehrten bei mir immer wieder die Zweifel ein. Ja, war es jetzt wirklich sie oder so? Ja, und ich musste sie wirklich ganz, ganz oft besuchen und auch andere Dinge erleben. Dinge oder Erlebnisse, die mir bewiesen haben, dass das wirklich auch real ist. Die jetzt nicht mal unmittelbar mit meiner Tochter zu tun haben, sondern
kannst
mit anderen.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, beispielsweise, als ich meine Tochter zum ersten Mal besucht habe, habe ich nicht nur sie angetroffen, sondern auch ein anderes Mädchen, das hat mich sehr irritiert. Und dieses Mädchen war bei ihr, sie sah unglaublich ähnlich. Sie war die ganze Zeit an ihrer Seite, sie gehörte irgendwie dazu und konnte ich nicht einordnen. Also es war wie ihre Zwillingsschwester. Und ich hatte dann ein paar Monate später eine Astralreise. Da traf ich eine Frau und die hat mir dann berichtet, dass ich quasi, ich weiß es nicht, in welchem Jahr oder so, sie sagte, Annika, du wirst im August, in diesem Jahr, schwanger werden mit einem Mädchen und sie wird seiner Tochter unglaublich ähnlich sein. Und damals dachte ich ja nicht daran, dass ich noch ein Kind bekommen möchte. Ja, ich hatte erst mein Kind verloren oder so, das war für mich null Thema. Aber das hat sich dann wirklich auch genauso bewahrheitet. Es war dann auch wirklich der Zeitpunkt, hat genau gestimmt und ich musste jetzt sagen, meine Tochter, die jetzt mittlerweile 2 Jahre alt ist, sieht ihre Schwester, also die sieht aus wie ihre Zwillingsschwester. Und ich bin davon überzeugt, dass ich sie damals schon getroffen habe. Weil das war einfach, also das war damals eine Info, die einfach real wurde. Und ganz, ganz viele auch so Erlebnisse, die ich mit anderen vor allem habe, ja, die mir dann gezeigt haben, da gibt es einfach auch Beweise, ja. Ich kann da gerne ein Beispiel nennen, das finde ich auch immer so schön. Eine junge Frau ist an mich herangetreten, die gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass einfach da irgendwas in ihr heilen darf oder heilen soll, was die Familie betrifft. Und wir hatten uns zu einer gemeinsamen Astralreise, eine gemeinsame Astralreise vereinbart, uns verabredet. Und Folgendes habe ich dann erlebt. Ich habe sie dann auch angesteuert und anvisiert und sie war dann auch irgendwie gar nicht so präsent da. Die Info kam, sie ist mit etwas anderem beschäftigt und ich fand mich dann außerkörperlich in einer Stadt wieder, die unfassbar bunt und farbenfroh war. Also wirklich, wow, ich dachte mir, habe ich noch nicht gesehen. Und ich stand da und ich wartete dort so und dachte mir, okay, was soll ich denn jetzt da? Sie ist jetzt nicht hier. Was mache ich jetzt? Und dann kam eine Frau vorbei mit schulterlangen Haaren, blond, schon eher fast weiß. Und die hatte auch unglaublich farbenprächtige Bekleidung an. Und wir sind dann ein Stück durch diese Stadt gegangen und haben uns unterhalten über diese Frau, die ja nicht anwesend war. Und es ging darum quasi, sag ich mal, ihr zu helfen und Dinge, die ihr helfen können, um zu heilen. Und ich habe dieser Frau das dann am nächsten Tag berichtet und erzählt und ihr das so weitergegeben. Und eine Woche später hat sie sich dann bei mir gemeldet und gesagt, Annika, weißt du was? Ich war heute bei meiner Mutter und meine Mutter hat die Tür aufgemacht und gesagt, pass auf, vor einer Woche, also genau in dieser Nacht, ist mir etwas Unglaubliches passiert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war an einem Ort in einer Stadt, die war so farbenfroh, es war so bunt. Und ich habe mich dort mit einer Frau getroffen und wir haben uns über dich unterhalten und darüber, was dir helfen kann zu heilen. Und das war dann so wie, wow, weil die wusste ja nicht, dass wir unterwegs waren. Das hat niemand gewusst, ja, und der trotzdem, obwohl die gar nicht involviert war, vorab quasi abgesprochen war, dass sie dabei ist, hat sie das wirklich eins zu eins so berichtet. Und das ist für mich dann wieder so ein wunderschönes Erlebnis, wo ich mir denke, ja, da muss doch irgendwie was dran sein, weil das ist schon so unfassbar. Das ist einfach wunderschön. Und ich war dann mit dieser Frau, mit dieser jungen Frau dann nochmal unterwegs. Wir hatten eine zweite Reise. Und bei dieser Reise konnten wir dann im Anschluss wirklich auch sehr ident berichten, was wir erlebt haben. Es ging darum, einen geistigen Helfer von ihr zu treffen. Und ich weiß noch, sie war total aufgeregt, sie war total aufgekratzt und total nervös auch bei dieser Reise, während dieser Reise. Und am nächsten Tag auch konnte sie dann wirklich auch die Räumlichkeiten so beschreiben, wie ich sie wahrgenommen habe. War einfach unglaublich schön. Und dann gibt es auch wieder Leute, die vielleicht jemanden treffen wollen. Das finde ich auch so schön oder ich sage es mal spannend oder faszinierend. Ich denke, dass eine Freundin von mir, die ihren Mann verloren hat, die wollte ihn treffen, der ist an Krebs verstorben. Und wir haben uns vor einem Monat verabredet und ich habe sie abgeholt oder versucht abzuholen. Und ich weiß noch, in einer Nacht, ich war bei ihr, ich stand beim Bett und ich ziehe dann immer an den Füßen raus. Das klingt vielleicht lustig, aber ist auch so, ich ziehe dann den Füßen raus. Und sie ist schon halb draus und auf einmal bekommt sie totale Panik. Und sagt so was, nein, ich will zurück. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Sie wollte ihren Mann besuchen, was ist jetzt mit dir los? Was hat sie denn? Und am nächsten Tag bekomme ich eine Nachricht und sie sagt, oh mein Gott, Annika, wie blöd war ich denn? heute Nacht, ich habe dich gesehen, du hast mich rausgezogen und ich sah dich und meinen Mann hinter dir stehen und dann habe ich so Panik bekommen und wollte wieder zurück. Und dann denke ich mir, ja, schön. Also eigentlich ist das, es ist total schön auch dann zu sehen, dass man wirklich beide diese Wahrnehmung auch hat, ja. Und natürlich zeigen sich dann auch Ängste und all diese Themen, aber im Endeffekt gibt es diese Dinge auch und es ist real und es gibt immer mehr Menschen, die auf mich zukommen und sagen, du, danke, dass du darüber sprichst, weil ich habe Ähnliches erlebt, aber ich traue mich einfach bislang nicht darüber zu sprechen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ja, ich finde es, ich meine, man muss ja das jetzt natürlich alles glauben. Klar, das sind jetzt alles anekdotische Dinge, aber dadurch zeigt sich halt, dass das Ganze auch auf einer gewissen Weise, auf einer objektiven Ebene auch abläuft. Ne? Ja. Also vor allem, wenn gemeinsame Erlebnisinhalte passieren. Okay, und das ist jetzt quasi ein Astralservice von dir, dass du Leute dann wirklich aus ihrem Körper rausziehst. Ich meine, machst du dir da nicht auch ein bisschen Sorgen, dass du da vielleicht mal, dass jemand vielleicht nicht mehr zurückfindet einmal in seinem Körper? Ich meine,
ja, das ist eine, ja, das ist eine gute Frage, aber eigentlich es ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, gerade wenn jemand noch sehr ungeübt ist oder neu ist. Und ich muss auch sagen, das ist halt auch nicht für jeden der passende Weg. Okay, das finde ich auch ganz wichtig. Weil wenn es jemand, gerade wenn es um einen Verlust geht, wenn jetzt jemand beispielsweise sein verstorbenes Kind besuchen möchte, weiß ich, dass das unter einem Jahr oftmals keinen Sinn macht. Also nicht, weil es nicht möglich ist, aber weil irgendetwas dann so verhindert, dass die Person sich erinnern kann. Ich habe auch einen guten Freund, der auch seinen Sohn verloren hat und dann wirklich auch total beim Astralreisen also mit dabei war, dann auch viel geübt. Und wir waren auch gemeinsam unterwegs. Aber der konnte sich nie erinnern. Und dann habe ich gefragt einmal die Geistergewalt, ja, was soll das? Der macht ja alles und seine Traumerinnerungsfähigkeit ist ja super toll, aber warum erinnert sich der nicht, seinen Sohn getroffen zu haben? Und die Erklärung fand ich auch logisch, weil die haben dann noch gemeint, du, der ist noch so tief in der Trauer drinnen. Und wenn er das wirklich hautnah miterleben wird, dann wird er nicht mehr zurück wollen, der wird dann dort bleiben und Astralreisen soll keine Fluchtmöglichkeit darstellen. Das soll man nutzen, um diese Erlebnisse zu integrieren und daraus Kraft zu schöpfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ich kläre das auch immer ab. Und wenn ich vorab irgendwie so die Info erhalte, das ist für die Person nicht gut aktuell oder noch nicht der richtige Zeitpunkt, dann sage ich das auch und wir lassen es einfach. Weil das soll ja auch einen Nutzen haben, einen Sinn haben. Und wenn das für die Person aktuell vielleicht nicht der richtige Weg ist, vielleicht ist es auch niemals, kann ja auch sein, dann muss man das auch so akzeptieren. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also, und die, also, was ich mich da jetzt auch frage, ist, hast du da auch Unterstützung? Ich meine, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das wirklich alles so ist, wie du erzählst, ja, so wie bei wie jeder dieser Sendungen, ja, weil ich kann das. Ich habe jetzt mit denen hier gemeinsam eine Astralreise gemacht. Ich kann das jetzt nicht für mich verifizieren. Aber es klingt auch so, als hättest du da Kontakt zu Entitäten. Haben dir die da drüben auch da irgendwie geholfen? Hast du da schon Kontakte geknüpft, mit denen du dann regelmäßig immer wieder kommunizierst?
Ja, ja, also das. Ich muss auch noch ganz kurz sagen oder so, weil du gemeint hast, du hast es nicht erlebt, du musst es jetzt einfach so glauben. Ich finde das auch so wichtig, weil das muss man sich auch selbst beweisen. Ich habe für mich eigentlich jetzt weniger den Anspruch, irgendwie das anderen zu beweisen und zu sagen, ja, und ich überzeuge dich jetzt davor, dass es gibt. Das ist eigentlich gar nicht so mein Anliegen. Ich befähige lieber andere Menschen dazu, sich selbst den Beweis zu liefern, weil erst wenn du das selbst erlebt hast, und das ist ja auch so, was ich zu Beginn gesagt habe, du liest bei anderen Menschen, du hörst bei anderen Menschen von ihren Erlebnissen und du schöpfst Hoffnung und denkst dir, wow, wie toll ist das denn? Klingt doch total schön. Vielleicht gibt es tatsächlich ein Leben nach dem Tod. Aber der springende Punkt ist, du weißt es einfach nicht. Und erst wenn du es selbst erlebt hast, dann ja, kannst du das einfach integrieren und brauchst nicht mehr nur zu hoffen und zu glauben.
Ja.
Und ja, worauf wollte ich jetzt denn aus? Was hast du mich nicht schnell nochmal gefragt? Habe ich es komplett vergessen.
Ob du da wirklich Kontakte zu Entitäten auf der anderen Seite hast, die du jetzt so quasi pflegst, ja, Freunde from the other side.
Ja, also zu Beginn wollte ich nur meine Tochter treffen, das hat sich mittlerweile, ist es nicht mehr so präsent, weil ich ja mittlerweile wirklich auch weiß, ihr geht's gut, ich besuche sie vielleicht alle 5 Monate mal oder so, um vorbeizuschauen und Hallo zu sagen, aber ich denke mir mittlerweile, es gibt ja so viele andere Ziele.
Vor vielleicht allem, bleiben wir nochmal kurz bei deiner Tochter. Was hätte ich jetzt eigentlich im endgültig davon überzeugt, dass das wirklich deine Tochter ist?
Ja, weil ich sie so oft angetroffen habe und ich habe sie ständig gefragt, geht's dir gut, wo bist du jetzt? Und sie hat sich mir auch, weißt du, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe sie jetzt so oft gesehen, es geht ihr gut, aber es ist doch komisch, weil sie ist ja nicht mehr dieses kleine Kind und ich habe sie immer als dieses Kleinkind angetroffen, das sie gewesen ist. Und ich dachte mir, das fühlt sich für mich jetzt mittlerweile so unstimmig an, weil sie ist ja nur Seele, ja. Sie ist ja kein 3-jähriges Kind mehr. Und dann kamen so diese schönen Erlebnisse auch, wo ich sie dann beispielsweise, ja, wie soll ich sagen, als erwachsene Frau getroffen habe und mich unterhalten konnte mit ihr und ich einfach so diese Sichtweise verändern durfte für mich auch und auch ein Stück weit auch mich verabschieden durfte von diesem menschlichen Denken oder diesem Denken als Mutter, dass ich auf mein Kind auch irgendwie aufpassen muss. Aber so diese Beweise, die du jetzt meinst, die sind eigentlich eher über andere Erlebnisse gekommen. Ja,
weil also du hast dann eigentlich durch diese Auseinandersetzung mit deiner Tochter auf diese Art eigentlich dann irgendwann sie loslassen können und sagen, okay, die geht jetzt ihren eigenen Weg. Sie ist jetzt nicht mehr, sie war einmal meine Tochter, aber jetzt ist sie eigentlich jemand anderer und der sie ist, ist eigentlich, naja, wie soll man sagen, viel größer als das, was jetzt nur unter fetten Anführungszeichen deine Tochter war. Ist das
ja, also
so irgendwie?
Ich finde, man hört nie auf, Mutter zu sein. Und ich finde schon auch, dass es meine Tochter ist, aber ich betrachte das eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive, weil die Tochter war es ja nur in ihrem letzten Leben. Ich weiß, wir haben ganz, ganz viele Leben miteinander verbracht. Ich durfte auch ganz oft Einblick nehmen während meiner Reisen in frühere Leben. Ich weiß einfach, dass es ihr Weg war und unsere Absprache war, dass das alles so kommen soll. Und sonst hätte ich ja nie diesen Weg entdeckt und diese Welt für mich entdeckt. Ich hätte wahrscheinlich immer noch dieses Leben von damals. Und ich bin ja total dankbar dafür, weil ich mir denke, wow, das ist ja unfassbar. Also ich meine natürlich, ja, wenn man mich jetzt fragen würde, möchtest du deine Tochter da haben, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde einfach, Ich habe wirklich auch einen guten Weg gefunden, den Kontakt zu halten. Ja, also ich finde auch, das ist wichtig, weil viele sagen auch immer, wenn man jemanden verloren hat, du musst loslassen. Man muss nicht loslassen in dem Sinn, dass man sagt, man verabschiedet sich, weil ich bezeichne das immer so als Leben 1.0 und Leben 2.0 mit meiner Tochter. Ich habe die Erfahrungen mit ihr geknüpft, als sie hier war, als dieses Mädchen. Und jetzt kann ich ja neue Erfahrungen schaffen, ja, indem ich sie besuche, etwas erlebe mit ihr oder so. Das heißt, ich traue jetzt ja nicht um die Erlebnisse, die mir genommen worden sind, weil es jetzt gegangen ist. Ich habe den Kontakt dann noch. Ich kann die Verbindung weiter halten oder so. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, der mir dann auch so viel Heilung gebracht hat, wo ich sagen konnte, okay, ja, passt. Ich bin jetzt nicht mehr traurig. Ja, ich habe mein Kind verloren, aber im Grunde genommen ja nur auf der irdischen Ebene. Und sie ist ja so viel mehr als das. Und dann habe ich mich einfach diesen anderen Zielen zugewandt und gefragt, wer unterstützt mich denn da auch? Oder so, wer ist denn da noch da? Was gibt es sonst noch zu entdecken? Genau, ja.
Justin Case fragt, haben die Erlebnisse die Sicht auf den eigenen Tod des Gastes verändert?
Absolut, absolut. Danke. Weil ich habe absolut keine Todesangst mehr. Ich betrachte viele Dinge mittlerweile vollkommen anders. Gerade wenn es so um Schwierigkeiten oder Probleme geht oder Krisen oder so, ich denke mir dann immer, also meine Sichtweise ist, ich bin hier, um Aufgaben zu erfüllen. Ich bin hier, um mich weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt nur ein schönes Leben habe und viele schöne Dinge erlebt, kann ich mich vielleicht nicht so weiterentwickeln, weil ich glaube, dass wir gerade aus Krisen und aus Situationen, die sich nicht so schön anfühlen, viel stärker hervorgehen können, als wenn alles nur so super toll ist. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache, die ich verstanden habe für mich auch, dass diese Krisen, diese Schicksalsschläge eigentlich ein riesengroßes Geschenk an mich sind, weil ich dadurch wachsen kann. Ja, aber das ist meine Entscheidung.
Ja, du hast auch, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, wir lernen vor allem durch negative Erfahrungen, was ich ein bisschen schade finde. Aber manchmal braucht man das, glaube ich, um da irgendwie wachgerüttelt zu werden. Vielleicht. Ja. Dalí schreibt, provokativer Einwand. Man kann nicht wissen, ob diese Verstorbenen, die man in der astralen Welt trifft, wirklich die Verstorbenen sind, als die sie sich ausgeben. Stichwort Gestaltveränderung und allverfügbares Wissen in der astralen Welt.
Ja, das ist spannend. Finde ich gar keine provokative Frage. Das finde ich ist ein berechtigter Einwand, weil dieses Thema ist mir jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Jetzt nicht in Bezug auf Verstorbene, sondern auf Entitäten, die ich treffe, die sich für jemand anderen ausgeben. Oder die vielleicht auch wirklich, wie soll ich sagen, nicht unbedingt gute Absichten hegen.
Ja, genau. Das ist ja echt das. Wie schützt, ja. Meine nächste Frage wäre, wie schützt man sich da? Oder wie erkennt man das? Wie trainiert man sich da? Weil mir kommt dann oft vor, auch so wie du das schilderst, du bist ja irgendwo in das hineingetappt. Ja.
Ja. Und, ja. Das ist wirklich spannend, weil das ist war für mich lange Zeit ein Thema, das ich vollkommen ausgeklammert habe. Für mich war das damals so, wenn mir jemand erzählt hätte, da gibt es jetzt Wesenheiten, die jetzt nicht so, nett sind oder positiv sind oder so, hätte ich gesagt, das ist absoluter Blödsinn, weil dort ist alles super toll und Liebe und keine Ahnung was, aber es ist einfach nicht so. Ja, es gibt ganz viele Ebenen, es gibt sehr niedrig schwingende Ebenen, niedere Ebenen. Es gibt auch Wesenheiten, die sehr parasitär sind, die sich in unser Energiesystem quasi so wie einhacken und uns einfach auch benutzen, teilweise für ihre Zwecke. Das muss auch jetzt nicht aus einer bösen Absicht heraus passieren, aber da gibt es auch. Und es gibt auch Wesenheiten, die sich ausgeben für
vielleicht
andere.
Vielleicht auch aus Verzweiflung dieser Wesenheiten, die vielleicht irgendwo da in irgendwelchen Zwischenwelten, wenn das alles so existiert, gefangen sind.
Ja, aber auch wirklich auch andere oder Bewusstseinsformen, die vielleicht aktuell gar nicht die Möglichkeit haben, hier als Mensch zu inkarnieren und trotzdem sagen, auch mich würde das aber interessieren, ja, und dann einfach die Chance nutzen, weil du beispielsweise demnächst inkarnierst und sagen, okay, passt, ja, dann schaue ich einfach, dass ich mich da irgendwie so quasi dazu klinke und die lernen dann für sich selbst dazu, indem sie quasi dein Erleben spiegeln. Die blicken durch dich durch einen Spiegel, das wird mir immer wieder so gezeigt auch, und lernen für sich, aber, und die wollen auch dir jetzt nicht unbedingt schaden, ja, die sind einfach nur daran interessiert, ihr Bewusstsein zu erweitern. Aber trotzdem machen sie etwas mit dir, weil das spüren wir auch. Dann gibt es auch oftmals Leute, die sagen, sie haben so Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeitsprobleme. Und dann kann es sein, dass einfach ja dieser Fall auch eingetreten ist, dass du einfach nicht alleine bist. Ja, und das wissen halt viele Menschen nicht.
Gibt es da Möglichkeiten, dass dann, was macht man dann, wenn man merkt, man ist nicht ganz allein?
Ja. Dann kommt man vielleicht zu mir oder so jemand anderen und lässt sich helfen. Pass auf, das ist so spannend, weil ich hatte eine Anfrage von einer Frau, die wollte das Astralreisen lernen. Und wir hatten uns einen Monat vereinbart und ich habe mich so gefreut. Und dann hat sie mir eine Mail geschrieben und gemeint, du Annika, wir müssen kurz telefonieren, weil ich habe da was gehört, das macht mir unglaublich viel Angst. Und wir hatten dann ein Zoom-Gespräch und sie hat mir von einem Video berichtet, wo es genau um dieses Thema ging, um so Schwarzfahrer im Energiesystem.
Ja.
Und ich dachte mir, und sie hat gesagt, das hat ihr so Angst gemacht. Sie möchte, glaube ich, gar nicht mehr astral reisen, weil wer weiß, was oder wem sie dort begegnen. Und ich dachte mir, also, ich verstehe das jetzt nicht. Und soll ich mir das Video jetzt ansehen? Ich weiß nicht, weil was ist, wenn ich dann plötzlich so Angst habe, dass ich nie wieder astral reisen möchte? Der Gedanke kam mir auch. Aber ich habe dann allen Mut gefasst und habe dieses Video angesehen. Und ich musste ganz ehrlich sagen, es war wirklich so faszinierend. Es war so faszinierend, weil da ging es ganz genau darum, wie beseitigt man diese Wesenheiten, wie stellt man fest, ob man wirklich auch so jemanden mit dabei hat im eigenen Energiesystem. Ich habe das so spannend gefunden, ich hatte gar keine Angst. Und dann hatte ich in derselben Nacht eine Astralreise, wo ich zusammen mit meinen geistigen Helfern unterwegs war, und die haben mir beigebracht dann auch, wie ich diese anderen Wesenheiten aufspüre und wie ich die beseitige. Und tatsächlich, und das hätte ich nie für möglich gehalten, haben sich bei mir in meinem Energiesystem zwei Entitäten gezeigt, die da quasi so präsent waren. Und ich dachte mir,
Trittbrettfahrer, du hattest
ja,
Trittbrettfahrer, deren du
genau.
nicht gewahr warst.
Genau. Und die haben mich, also meine Helfer haben mich wirklich so angeleitet und gesagt, mach dieses und jenes. Ich habe da einfach gefragt, so quasi, wer ist denn jetzt noch da? Ganz einfach eigentlich. Und dann auf einmal habe ich wirklich in mir Stimmen gehört, die dann geantwortet haben. Und ich stand so wie neben mir und dachte mir, wow, ich bin da gar nicht alleine. Und habe da gefragt, ja, was wollt ihr hier? Wo kommt ihr hier? Warum seid ihr da? Und habe dann auch gesagt, ich möchte nicht, dass ihr da seid. Ich möchte, dass ihr verschwindet. Und das ist der springende Punkt, weil wenn du das nämlich auch sagst und sagst, ihr seid hier nicht erwünscht, dann müssen die auch gehen. Und das ist ganz wichtig, weil die fragen vorher nicht, ob sie hier sein dürfen. Und das ist halt einfach das Problem. Die klinken sich einfach bitte ein, lernen quasi mit, ja, und nutzen dich quasi aus für ihre Bedürfnisse. Und du kriegst das oft, was gerade ist. Hätte ich ja nie für möglich gehalten. Ich hätte es auch nicht gemerkt.
Ja.
Und trotzdem war da jemand da. Und ja, und dann habe ich wirklich auch gelernt, einen Schutz zu erstellen, dass das nicht wieder passiert, weil du bist natürlich auch angreifbar, gerade Menschen, denen es nicht gut geht
Wie
oder
schützt
Menschen,
man sich
die,
da?
ich sag immer, gut auf sich achten, auf deine eigene Schwingung achten. Also ich sage immer, wenn es dir gut geht, schwingst du hoch, wenn es dir schlecht geht, schwingst du niedrig. Aber natürlich, du hast ja nicht immer super tolle, gute Tage.
Ja.
Ich mache es tatsächlich so, auch wenn ich auf Reisen gehe oder immer eigentlich nachts, dass ich einfach, es ist total einfach, ich visualisiere ein goldenes Schutzschild. Das heißt, ich stelle mir vor, dass durch mich so ein goldener Lichtstrahl fließt, durch meine Füße, durch meinen Körper rauf, durch meinen Kopf hinaus, auf den Seiten vorbei, und mache das wirklich eine Weile lang, und dann merke ich auch, da baut sich was auf. Ja, ich visualisiere das und das zeigt sich dann auch auf energetischer Ebene. Das ist dann da und dann weiß ich, okay, da kommt jetzt nichts an mich heran. Und ich versuche wirklich auch, ja, das ist halt auch jetzt wieder so etwas Energetisches, meine Chakren zu reinigen, mich halt quasi reinzuhalten, weil jeder Mensch ist halt jeden Tag unterwegs. Und du trittst in Kontakt mit anderen Menschen, du nimmst Energien auf von anderen Menschen, das ist vollkommen normal. Aber hey, das ist nicht immer dienlich, ja. Du musst schauen, dass du in deiner eigenen Kraft bleibst, weil sonst bist du auch angreifbar und du wirst einfach nicht in diesen Energiefluss kommen, in dem du eigentlich sein könntest.
Also es ist ja nicht
Ja.
viel anders als in der, ich sage mal, richtigen Welt, ist jetzt eigentlich der falsche Begriff, in der 3D-Welt, wie auch immer, in unserem Wachbewusstsein. Auch da sind wir ja beeinflussbarer und angreifbarer und ja, verletzlicher auch, wenn wir nicht gut drauf sind. Also im
Genau.
Prinzip ist es in der Astralwelt genauso, man muss sich halt wappnen und ja, dann gibt es halt diese Visualisierungen. Also Nicola Wohlgemuth hat da auch, glaube ich, die gibt da ganze Seminare, wie man diese Schutzkugel, glaube ich, da aufbaut. Und dann quasi sich diese Dinge halt visualisiert. Ich meine, du hast fast vorher gesagt, dass auf der Astralebene man nicht alles einfach so erschaffen kann, aber das klingt dann doch wieder so, als könnte man dann schon durch solche Visualisierungen irgendwie Dinge erschaffen.
Ja.
Aber okay, wir sprechen da jetzt schon über 2,25 Stunden übrigens, also die Zeit ist, finde ich, recht schnell vergangen. Falls jemand eine Frage direkt an dich hat, an Annika stellen möchte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt anzurufen. Ja, Moin schreibt, sie soll diese Entitäten mal genauer beschreiben. Ja, mit
Ja,
wem
also die.
kommunizierst du da? Und woher weißt du, dass die eigentlich koscher sind?
Ja, pass auf, ich möchte es mal so beschreiben. Ich hatte auch vor einem Monat oder 2 Monaten eine Anfrage von einem jungen Mann, der auch sehr, ich sage es mal, wirklich super tolle Fähigkeiten hat. Also wirklich sehr beeindruckend, was er geschildert hat. Und der hat eine Freundin und die war auch sehr begabt in diesen Dingen. Und die hatte irgendwie Kontakt zu Wesenheiten. Ich glaube, die gaben sich als Plejade aus. Ich weiß es jetzt nicht. Also sehr hochschwingende Wesenheiten. Und die haben irgendwie zu ihr gesagt, du, dann Freund und du oder so, wenn ihr wollt, wir helfen euch oder so. Es gibt so Implantate oder so, wenn ihr die wollt. Die bringen euch ganz, ganz viel. Die werden euch helfen, um eure Fähigkeiten noch einmal zu optimieren. Und ja, aber hey, ich meine, ja, ich meine, wenn du das nicht anzweifelst, ich würde wahrscheinlich auch nicht irgendwie im ersten Moment skeptisch sein. Und dieser Mann hat sich dann dazu entschieden und hatte dann einen regelrechten Zusammenbruch und hatte wirklich massiv damit zu kämpfen und kam nicht mehr in diese Kraft. Und wir hatten dann ein Gespräch und er hat mir berichtet, das finde ich auch so spannend, in England gab es mehrere Medien, die über Jahre hinweg eine Wesenheit gechannelt haben. Und diese Wesenheit, und die haben alles schriftlich festgehalten und dokumentiert. Und diese Wesenheit gab an, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein Engel, irgend sowas zu sein, sehr hochschwingend. Und über die Jahre hinweg haben sie festgestellt, dass sich diese Wesenheit in Widersprüche verstrickt hat. Das hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Und sie haben diese Wesenheit dann damit konfrontiert. Und dann stellt es sich heraus, dass diese Wesenheit gar kein Engel ist oder so. Und eigentlich nur so getan hat, als ob. Und das finde ich dann schon spannend, weil es hat sich dann herausgestellt, auch bei einer Sitzung, die wir gemacht haben, als ich da wirklich gezielt darauf geschaut habe, dass diese Plejade oder so, das war was komplett anderes. Da ging es einfach nur darum, ihn unter Kontrolle zu bekommen, seine Fähigkeiten einzuschränken. Und das hat mich echt auch schockiert, weil ich mir gedacht habe, jetzt pass mal auf, Annika, ja, du hast auch Kontakt zu diesen Wesenheiten oder Wesenheiten. Woher weißt du denn eigentlich, mit wem du denn tatsächlich sprichst?
Genau.
Vielleicht kommt sich da auch irgendjemand aus.
Ja.
Und ich habe da sehr viel geforscht. Der springende Punkt ist halt einfach der, du musst halt schon, oder wie soll ich es erklären, aus einer reinen oder aus einer guten Absicht heraus handeln. Wenn es dir nur darum geht, irgendwie ein gutes Geschäft zu machen oder so, ja, oder möglichst viel Geld zu verdienen oder so, das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, also du musst wirklich auch den Anspruch haben an dich, dass du jemandem helfen möchtest und wirklich gut auf dich achten, dich schützen. Ich hatte das auch schon sehr oft.
Also deine Einstellung.
Ja, genau. Deine Haltung.
Die definiert dann eigentlich, was du da in dieser anderen Welt anziehst.
Genau, weil wenn du niedrig schwingst oder so, dann bist du sehr angreifbar und du wirst...
Ja, niedrig schwingen ist halt schon wieder, das sind schon wieder Floskeln. Ne? Was heißt das, wenn du einfach, ich sage mal, niedere Beweggründe hast? Ne? Wenn's, dann, also egoistische zum Beispiel, wenn sie so rein oder jemand hat davor scherzhaft geschrieben, er wird jetzt Astralspanner, ne? Also zum Beispiel sowas.
Das geht übrigens nicht, das geht nicht.
Das sagst du, wer weiß. Aber na gut, du weißt es sicher eher
stimmt,
als ich. Aber
stimmt, wer weiß. Vielleicht geht es ja bei jemand anderem, aber das ist
ja
nicht.
Ja, aber okay, das heißt, aber das ist ein Punkt, den ich sehr wesentlich finde. Ich meine, entweder man sagt, das ist sowieso alles Quatsch, gut, dann braucht man da ja gar nicht viel weiter drüber nachzudenken, aber wenn man sich die letzten 24 Jahre des Archivs anhört, dann wird man vielleicht feststellen, dass das alles Quatsch ist, ist eher unwahrscheinlich. Zumindest ist das mein Eindruck. Und wenn man dann jetzt daher so weit kommt und sagt, okay, man kann da in andere Seinsebenen, ja, ich versuche jetzt möglichst alle möglichen Floskeln da zu vermeiden, also man kann jetzt auch sagen Schwingungsebenen, was auch immer, sich begeben und ist dann in anderen Realitäten und die sind eigentlich genauso real wie diese hier, nur dass sie von uns aus betrachtet immateriell sind, aber wurscht, ja. Und man trifft dort auf intelligente Entitäten, auf intelligente Wesen, die einen eigenen Willen haben. Dasselbe übrigens bei Seancen, ja, da ladet man die halt ein, dass die sich irgendwie da physisch manifestieren. Ja. Ich halte es teilweise alles für sehr, sehr gewagt, weil man hat keine Ahnung, auf wen man sich da einlässt. Ja. Ich meine, und es gibt ja auch sehr viele, ich lese da gerade ein Buch einer Clara Wolf, das Alien-Projekt, also ich habe danach den Marcel Polte jetzt demnächst einmal zu Gast, sein Pseudonym, und die hat die absonderlichsten Erlebnisse Nacht für Nacht, oder nicht Nacht für Nacht, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen und hat erst unlängst eben da ihr Schweigen irgendwie gebrochen. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr eindrückliche und sehr, ja, tiefgreifende Erfahrungen machen auf anderen Seinsebenen mit anderen Entitäten. Und wir aber in Wirklichkeit, wir haben keine Ahnung, was wir da tun eigentlich. Wir tappen da nur irgendwie herum. So kommt mir das vor, ja. Ich meine das jetzt nicht böse oder so, ja. Also ich finde es auch super, dass Leute wie du das dann wirklich so, man merkt bei dir diese Neugierde. Man merkt natürlich auch, das muss man jetzt auch sagen, ja. Das ist einfach unglaublich, wie du mit dem Tod deiner Tochter jetzt auch umgehst, ja. Man merkt das auch bei deinen YouTube-Videos. Als ich mir die angeschaut habe, am Anfang habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie ist das Oberflächlichkeit oder was? Weil du da relativ, ich sage mal, entspannt jetzt drüber sprechen kannst, aber das hat glaube ich nichts mit Oberflächlichkeit oder was zu tun, sondern du hast einfach wirklich offenbar gelernt, da wirklich einen anderen Umgang und Zugang zu finden. Und ich meine, ich kann das ja alles nicht nachvollziehen. Das muss ja wirklich entsetzlich sein. Und wenn man dann dich sieht, wie du eigentlich da mit dem umgehst, das ist wirklich beeindruckend. Das würde ich jetzt eigentlich sagen. Ja. Das heißt, da ist wirklich was passiert. Ja. Und das, also mir ist halt so gar nicht, das checkt man zuerst gar nicht so. Ja. Also man braucht da ein bisschen so, Moment, was ist denn mit der los? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist einfach, du erwartest, wenn du weißt, jemand hat ihr Kind verloren oder so, diese Frau hat ihr Kind verloren, du erwartest etwas vollkommen anderes, du erwartest eine trauernde Mutter.
Und genau, das bist du nicht mehr. Du bist ja wirklich, aber du bist ja nicht gefühlskalt oder so, genau das Gegenteil. Also das finde ich wirklich, das hat mich dann wirklich sehr beeindruckt und mich dann auch in unserem Vorgespräch letztlich dazu bewegt, dass wir dieses Gespräch da jetzt live führen. Aber auf was ich eben hinaus will, ist, wir spielen da ein bisschen mit dem Feuer, glaube ich auch.
Ja.
Weil wir in unserer Kultur, also keine Ahnung, im Hinduismus oder auch in irgendwelchen, zum Beispiel in indigenen Kulturen in den Amerikas und so weiter, da ist es teilweise noch viel, viel präsenter und die haben das in ihre Kultur noch integriert, die haben das eben nicht so, naja, zumindest zum Teil. Die haben dann noch einen Background dafür, ja. Den haben wir nicht. Aber dennoch sind, und das glaube ich halt, davon haben mich viele, viele Dinge irgendwann, haben mich halt zu dieser Meinung gebracht. Diese Dinge sind real und die sind genauso real, wie wenn ich da jetzt rausgehe und mit dem Kopf an der Wand anhaue, ja. Aber wir tappen da eben irgendwie so wie ein Kind fast in eine völlig neue Welt, ja. Und reiben uns die Augen und schauen uns um und denken uns, wow, was passiert da, ja. Also ich weiß ja gar nicht, ist das vielleicht fahrlässig, Sendungen wie diese zu machen, wo man Leute eigentlich ein bisschen dazu animiert, sich dem zu nähern, ja. Sich vielleicht mit dir in Verbindung zu setzen oder mit irgendwem anderen oder einfach selbst beginnen, da herum zu experimentieren, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch ganz wichtig zu sagen, weil dieser Gedanke kam mir natürlich auch, weil zu Beginn habe ich das nur für mich gemacht. Ich wollte es ja gar nicht irgendwie mit anderen teilen. Das war einfach mein Weg, um mit meiner Trauer umgehen zu lernen. Aber ich muss sagen, gerade so mein erstes Projekt war ja auch so auf verwaiste Eltern fokussiert, weil ich ja selbst erfahren habe, wie furchtbar das ist und wie viel Heilung das mit sich bringen kann. Und ich finde es so wichtig zu sagen, dass dieser Weg Astralreisen, das ist nicht für jeden der richtige Weg. Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, du musst auch wirklich gut gefestigt sein.
Du brauchst vielleicht auch eine Geschichte damit. Also du brauchst,
ja. Und du musst wirklich auch gut begleitet werden, würde ich jetzt mal sagen.
Von wem?
Weil, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, weil ich war damals ja auch so vollkommen auf mich allein gestellt. Das wäre halt wirklich so das Idealste. Aber ich glaube einfach, wie du schon gesagt hast, du bist wie ein kleines Kind, das im Dunkeln tappt und sich einfach so langsam vorantastet, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich nachts unterwegs bin, nur einen Bruchteil dessen erfassen kann, was dann noch so alles möglich ist. Und ich weise immer darauf hin, es ist einfach wichtig, sich gut zu schützen, zu wissen, wie man sich gut schützt und wenn man sich darauf einlassen möchte. Es ist ja auch so, es gibt viele Menschen, die sich damit befassen und dann irgendwann aufhören, weil es einfach zu mühsam ist. Und das ist vollkommen okay, ja? Und wer wirklich sagt, ich möchte das hundertprozentig, ich möchte das erleben, ich möchte das erfahren oder so, der kann das auch schaffen. und der wird es auch schaffen. Und die, die sagen, ja, weiß ich nicht oder so, hören sowieso vorher auf. Und das ist auch absolut okay und in Ordnung. Und niemand muss das irgendwie sich animiert fühlen oder so. Weil die, die dafür brennen, die sich dafür interessieren, die tun es ja sowieso auch. Weißt du, was ich meine?
Naja, also, naja, aber ja. Ich meine trotzdem, es ist, manche sind durch Interviews wie diese natürlich dann motiviert, das wirklich einmal selbst zu probieren. Und nicht alle machen dann immer gute Erfahrungen damit. Das ist eben das. Also, auf was ich hinaus möchte, ist, wir sprechen da von der erweiterten Wirklichkeit und die Betonung liegt auf Wirklichkeit, meiner Meinung nach. Das sind nicht irgendwelche Fantasiedinger oder irgendwie lustig, haha, sondern ich glaube, dass das ziemlich ernste Sachen sind. Auch von denen du jetzt in einer unglaublichen Leichtigkeit und sehr leichtfüßig da sprichst drüber, aber trotzdem. Ich habe jetzt noch kurz eine ganz andere Frage. Auf deiner Website, da gehst du da durch so ein Feld. Ist das ein Kornkreis, wo du da durchgehst?
Oh, das bin ich nicht. Das ist einfach eine andere Person. Das ist auch von meiner Grafikerin erstellt worden.
Ah, okay. Okay.
Da habe ich gar keinen Einfluss darauf gehabt.
Okay.
Aber ich glaube, es ist ein Getreidefeld, ja.
Okay, klingt so, schaut so aus wie ein Korn. Okay, wir haben jetzt übrigens einen Anrufer oder eine Anruferin, ich weiß es nicht genau. Hallo.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja, wir können dich hören.
Ah, okay, alles klar.
Du bist live on air, bitte.
Ja, hallo. Ja, ich bin derjenige, von dem Annika auch vorhin schon kurz erzählt hat.
Okay, du bist der junge Mann, der mit ihr gemeinsam dieses Erlebnis hatte.
Genau. Und auch das ganze Thema mit den Implantaten.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt auch länger überlegt, ob ich das überhaupt erzählen will, aber ich will auf jeden Fall auch anonym bleiben. Also ich bin, wenn
ja, ja klar, Mann. Natürlich. Aber kannst du das, was Annika vorher erzählt hat, einmal aus deiner Perspektive schildern?
Also wir hatten ja jetzt schon einige, ich sag mal, Erlebnisse und Termine, die ich bei ihr hatte. Und vielleicht, ja, dadurch, das ist eigentlich eine längere Geschichte mit den Implantaten, oder? Ich habe mich schon länger mit dem ganzen Thema beschäftigt und bin auch sehr feinfühlig und hatte selber auch schon, also wenn ich das kurz erzählen darf.
Bitte, ja.
Also ich hatte selber auch schon Erfahrung damit gesammelt und das ging schon 2008 los, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch Meditation gemacht habe und auch Wesen wahrnehmen konnte, die dann gekommen sind. Gerade morgens früh, wenn ich wach geworden bin und dann meditiert habe, war es immer sehr intensiv. So wie Annika das auch beschreibt. Und dieser Weg, der wurde halt immer interessanter für mich, obwohl ich eigentlich im beruflichen Leben ein Techniker bin und mich sehr, sehr eigentlich mit der Logik und der Ratio beschäftige, hat sich diese Welt dann immer mehr für mich geöffnet. Und darüber bin ich halt auch zu dem ganzen Thema Channeling gekommen, Astralreisen. Und ich war da auch immer sehr kritisch, deswegen habe ich Annika auch diese Geschichte erzählt, weil ich habe da sehr viel recherchiert, auch über englische Medien. Die Geschichte hat sie ja vorhin schon erzählt. Aber gleichzeitig ist ja auch im englischen Spiritismus so und auch vielen anderen spirituellen Lehrern, die hier so unterwegs sind, ja, in der geistigen Welt ist alles positiv. Also da gibt es gar nicht irgendwie negative Entitäten, negative Wesen und solche Geschichten. Und deswegen.
Erinnert mich so ein bisschen an Stephen Greer, der ja auch hartnäckig behauptet, alle kosmischen Wesen sind positiv, die uns da besuchen. Ja, wo ja auch, keine Ahnung, ja, ist das so?
Ja, ich stelle das jetzt erstmal aus heutiger Sicht für mich in Zweifel. Ne, damals war das für mich aber relativ, ich war da noch neu in den ganzen Themen und war da sehr naiv aus meiner heutigen Sicht. Und ich habe jetzt auch in irgendeinem Video schon gehört, dass auch im Spiritismus in England, dass da auch und hinter vorgehaltener Hand trotzdem die Leute auch über diese negativen Dinge da reden. Aber halt öffentlich heißt es dann, da gibt es halt nichts Negatives in der geistigen Welt.
Klar, sonst also wird ja keiner mehr an einer Seance teilnehmen.
Mhm. Und ja, aus dieser Perspektive habe ich mich halt damit beschäftigt und war bei einem Seminar und da habe ich eine junge Frau umarmt, weil da ging es auch darum, am Anfang so warm zu werden miteinander, verschiedene Leute zu umarmen. Und da hat sich zwischen uns sofort, ja, wie so ein Moment, wo man gespürt hat, hey, wir haben uns was zu sagen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann habe ich sie auch mal besucht und sie hatte so einen sogenannten plejadischen Rezeptor. Und Harald Westbecher war ja auch einmal Explorer im Monroe-Institut, ein Deutscher. Der ist 2015 dann aber verstorben, aber damals lebte er noch. Und wir waren dann auch zusammen auf einem Seminar von Harald Westbecher angemeldet und dort gab es halt auch diese Rezeptoren zu kaufen.
Was?
Ja, und die wurden... Schräg? Ja, da gibt es sogar ein Buch, das heißt Das Versprechen, ein Bericht von Dr. Fred Bell. Das heißt The Promise auf Englisch, wurde aber auch auf Deutsch übersetzt, gibt es aber nur noch gebraucht. Das ist schon in den 90ern, kam das irgendwann raus, Anfang der 90er. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, wie wohl auch schon andere hinter dieser Technologie hinterher waren, schon vor, ich sag mal, fast 100 Jahren. Ne?
Also, wie sieht so ein Rezeptor bitte aus? Und wie nimmt man den ein oder was? Entschuldigung, kannst du?
Also man kann das wirklich mal eingeben. Bei Google habe ich auch gerade gemacht, Dr. Fred Bell und dann Rezeptorbilder. Und dann sieht man das auch.
Okay. Ja.
Und ich hatte so einen silbernen, hier sieht man ja verschiedene, mit einem grünen Edelstein. So, und wenn man das Buch, also es gibt da verschiedene Edelsteine, ich habe da auch ein umfangreiches PDF, was auf den Seminaren von Harald Westbecher auch ausgegeben wurde, wenn man sich sowas gekauft hat, und die waren halt zur Schwingungserhöhung. Und ich habe diesen Rezeptor dann halt auch physisch ausprobiert und war sehr beeindruckt, weil ich auch sehr feinfühlig bin, was Energien angeht, wie stark seine Wirkung war. Also ich konnte das gar nicht lange tragen, diesen Rezeptor. Und dann war ich natürlich irgendwie begeistert, was ist denn das? Und habe mich damit beschäftigt. Und in Lüneburg bei einer auch, sag ich mal, medialen Frau, habe ihr das erzählt, die das auch beruflich macht, Menschen sozusagen medial zu begleiten, Channelings, solche Geschichten. Und dann kamen da halt diese Wesen, die sich ausgegeben haben als Plejader, haben gesagt, ja, das kannst, musst du dir auch gar nicht kaufen, das können wir dir auch gratis einbauen. So. Und aus dieser Weltsicht heraus, damals in der geistigen Welt gibt's ja nur Freunde und alles ist toll, habe ich dann dem Ganzen zugestimmt. Und die haben dann sogar erstmal nur ein Implantat eingebaut. Und das habe ich auch wahrnehmen können. Und beim zweiten Mal war es noch intensiver. Da war dann sozusagen die Auskunft, ja, du kannst jetzt sozusagen ein Upgrade kriegen und dann müssen wir aber eine richtige Operation machen. Und so habe ich das auch erlebt. Also sie hat das dann auch begleitet und ich lag auf der Liege und ich habe richtig gemerkt, wie Wesen mich quasi wie in eine Narkose versetzt haben. Aber nicht.
Wer hat das begleitet?
Also diese Frau, die da diese Angebote auch macht, ne? Channeling-Angebote und so weiter. Sie hat diesen Prozess begleitet quasi.
Okay, aber das hat jetzt, das war bevor du Annika getroffen hast, oder?
Genau, und okay. Das war jetzt ja schon vor 2015 oder was?
Okay.
So, und die interessante Geschichte war halt, diese Operation hat sich total real angefühlt und ich habe auch wirklich einen veränderten Zustand erlebt, körperlich, und wie mir da etwas eingebaut wurde in meinem Energiekörper oder in meinem Feld.
Wow.
Also es war wirklich sehr abgefahren und diese Geschichte zu erzählen ist jetzt auch gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein.
Kann ich mir vorstellen, ja. Danke, dass du es tust.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich dann sehr schwer krank geworden bin und diesen Prozess auch nicht stoppen konnte. Egal, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, alternativ und auch Heiler. Und also ich habe sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Ich habe da bestimmt schon einen sechsstelligen Betrag ausgegeben, weil die Verzweiflung ja groß ist, wenn man sozusagen in einen Negativstrudel kommt. Und der lief, sage ich mal, so bis 2020. Da konnte ich mich stabilisieren. Aber es zieht sich halt immer noch sehr lange mit meiner Heilung hin jetzt. Und ich wusste auch immer, das Problem muss ich irgendwann lösen. Aber ich habe in den letzten Jahren für mich gelernt, halt durch das Pendeln. Ich kann sehr gut pendeln, auch abfragen. Oder ich habe auch im morphischen Feldlesen gelernt, wer kann mir wirklich weiterhelfen. Weil früher habe ich die Jahre davor, wo es nicht lief, immer viel gemacht. Bin aber nicht weitergekommen. Und bei Annika hatte ich jetzt gleich das Gefühl, die kann mir weiterhelfen und die wird mich auch nicht verurteilen. Und ja, die kann mir einfach helfen. Und dann habe ich ihr diese ganze Geschichte erzählt. Und vielleicht noch vorab, ich hatte vorher schon einen Termin mit jemand anderem, der auch so Astralreisengeschichten anbietet zum Thema Heilung und so weiter. Und da ich ja sehr feinfühlig bin, merke ich dann ja auch, kommt da überhaupt jemand oder nicht? Weil ich hatte auch schon einige Austritte astral. Daher kann ich das so grob einschätzen, auch fühlen, bewegt sich da jemand, kommt da überhaupt jemand oder nicht. Und der war dann zwar da in der einen Nacht, der hat aber, sag ich mal, nur grob abgewischt. Also wie einer, der grob mit dem Wischer einmal drüber wischt und dann direkt wieder wegfliegt und das war's dann. Und der hat auch das Problem nicht lösen können. Und bei Annika war das dann halt so, dass ich ihr die ganze Geschichte erzählt habe und wir haben das dann in zweistufigen Prozess gemacht, weil beim ersten Mal war es erstmal so, dass ich selber halt auch starke Angst hatte und Ängste in mir waren und gleichzeitig haben diese Ängste, glaube ich, auch diese Wesen in mich reingesetzt und diese Wesen wollten halt auch Annika und mich manipulieren, dass wir das nicht rausnehmen. So,
Oh
und
Gott.
ja, und dann habe ich dann aber irgendwie, ich weiß noch, weil ich da genug Bewusstsein hatte, nicht so viel wie Annika, aber ich habe dann wie so innerlich, zieh es jetzt durch. Ja, und das Interessante war, sie hat es dann auch durchgezogen, im ersten Schritt diese Wesen zu bereinigen und wegzuschaffen aus dem Feld. Und dann hat sie am nächsten Tag die E-Mail geschrieben oder morgens schon sehr früh, ich bin dann später aufgewacht und dann stand da ja auch im Grunde genommen drin, ja, irgendwelche Sternkonstellationen sprechen dagegen, hätte ich ihr gesagt, oder und alles Mögliche. Aber im Grunde genommen ist dann durchgedrungen, hey, diese Wesen wollen mich hier manipulieren und setzen mir andere Gedanken rein, dass wir das hier nicht durchziehen. Und dann ist bei mir aber angekommen, hey, ich mach das jetzt und wir sollen das machen. Ja, und dann hat sie es auch durchgezogen und genau das war ja auch mein Wunsch. Also ich wollte ja auch, dass sie es durchzieht. Und das war echt sehr, sehr abgefahren, dass das so in Einklang war, weil ich habe das ja nachts auch so erlebt, so dieses, nein, jetzt ziehen wir das endlich durch, ne? Und das hat sie auch zum Glück so empfangen und das hat dann auch stattgefunden. Und ich kann nur sagen, die verschiedenen Termine, die ich mit ihr hatte, waren wirklich alle immer sehr intensiv. Teilweise bin ich davon auch wach geworden, weil diese energetischen Prozesse sehr stark waren, die da stattgefunden haben. Und man konnte es auf jeden Fall am nächsten Tag immer merken. Und im zweiten Prozess, das war dann der Besuch im Heilzentrum, da haben wir dann die Implantate entfernt. Und das war auch sehr, sehr intensiv. Also es war wie so ein richtiges Raussaugen aus meinem Feld. Und ich war auch in so einem Halbdämmerzustand. Aber das Interessante war, ich habe mal einen schweren Autounfall gehabt und mache deswegen auch gerade Traumaarbeit beim Therapeuten und auch einer anderen Therapeutin, die das über die körperliche Ebene mehr begleitet. Und dem habe ich davon jetzt gar nichts erzählt. Und dann war ich bei dem letzten Termin. Nachdem wir das alles gemacht haben und setze mich da rein und ich habe ja auch gemerkt, ich fühle mich definitiv jetzt anders und da ist was bereinigt, was vorher ein Problem war. Und der sagt direkt zu mir, ja, du bist ja wieder gesund. So, und weil er ist auch ein feinfühliger Mensch, auch offen für Spiritualität und macht auch Meditationsgruppen und solche Geschichten. Und wie, als ob er wahrnehmen konnte, in dir und in deiner Aura wurde was Wesentliches repariert. Und ich hatte noch gar nichts erzählt. Ich habe mich nur hingesetzt und er hat direkt diese Aussage rausgehauen. Ich war richtig baff.
Ich meine, Heilungszentrum, Annika, wir haben das auch im Vorgespräch kurz angesprochen, also davon hat, ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, ich habe zwar ein, zwei Bücher von ihm gelesen, aber Monroe soll davon auch berichtet haben.
Ja, genau.
Von
Also es
solchen.
gibt wirklich noch so Institutionen, würde ich das jetzt mal nennen oder so. Klingt halt auch ziemlich weltlich, aber es gibt wirklich auch so Bereiche im Jenseits, ein Heilungszentrum, wo man wirklich auch gezielt auch hinreisen kann, weil es dort einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, um Behandlungen auf energetischer Ebene stattfinden zu lassen. Und darüber hinaus auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche. Aber das Heilungszentrum ist wirklich so ein Ort, was halt wirklich viel hilft, gerade wenn jetzt jemand mit einer Krankheit oder Symptomen zu kämpfen hat und hier auf der weltlichen Ebene schon sehr viel gemacht hat oder machen hat lassen, was aber allerdings ist nicht so viel Erfolg mit sich gebracht hat. Da kann man wirklich auch noch einiges erreichen. Ja.
Ja, und vielleicht darf ich noch eine ganz kurz jetzt noch erzählen zu der Sache mit
Ja.
Annika. Also das andere ist, ich habe auch aufgrund deiner Sendung jetzt bei Holosync mal ein Seminar besucht Und weil ich da natürlich auch sozusagen für mich nach Heilung gesucht habe und nach neuen Erkenntnissen. Und da habe ich auch etliche interessante Erfahrungen gesammelt. Aber ein wichtiger Punkt war auch, ich habe dann immer so die Frage gestellt, was ist mein nächster Entwicklungsschritt oder was ist mein nächster Schritt hin zur Heilung? Oder wie kann ich mir und auch anderen Menschen oder der Menschheit helfen zu heilen? Und das Interessante war, ich habe bei diesen Holosync-Reisen gerade in letzter Zeit echt ziemlich heftige Erlebnisse gehabt, wo ich sozusagen die mit magischen Dingen zu tun hatten, mit heilerischen Dingen, wo ich heilen wollte, helfen wollte und trotzdem da oder dann sozusagen ja gekreuzigt wurde, verbrannt wurde, gefoltert. Also es waren ziemlich heftige Reisen, die ich bei Holos oder mit Holosync erlebt habe.
Waren das Reisen in deine Vergangenheit oder hypothetische Szenarien? Was wo bist du da hingereist?
Ja, also das ist eine gute Frage. Das sind Dinge, die ich dann einfach so gezeigt bekommen habe, weil ich ja diese Fragen gestellt habe.
Okay, vielleicht als Warnung.
Ja, vielleicht als Warnung oder vielleicht auch hier gibt es einen Seelenaspekt oder ein altes Leben, was noch sozusagen noch nicht integriert oder geheilt ist, wo sozusagen ein traumatisierter Seelenanteil noch festhängt. Ja, weil er halt jetzt hier ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und dadurch in einem selbst auch eine starke Urangst steckt, auch in diesem Leben jetzt, ne? Und die einen ja auch blockieren kann. Und ja?
Ja, ja.
Und bei Annika haben wir ja auch dann das Thema Seelenaspekte, habe ich da auch mit ihr zusammen gemacht und da hatte sie dann auch in der einen Mail geschrieben, auch über solche Themen. Und das Interessante für mich war ja, okay, Annika kann ja viel schreiben, wenn der Tag lang ist, aber auch da habe ich ja immer in den Nächten was für mich erlebt und auch, selbst wenn ich jetzt nicht direkt bewusst dabei war, auch energetische Prozesse wahrgenommen, auch am nächsten Tag eine Veränderung gemerkt. Für mich war dann entscheidend, ich habe ja dann auch wieder Holosync-Reisen gemacht, dass ich seitdem wir diese Integration gemacht haben, diese, ich sag mal, das waren auch immer die gleichen Szenarien, wo ich quasi gestorben bin, dass ich das seitdem nicht mehr erlebe. Also wie, als ob das jetzt abgehakt ist oder erledigt ist und ich nicht mehr in diese starken, brutalen, negativen, traumatisierten Szenen reinschauen muss oder darf. Also das heißt, war einfach so eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe für mich.
Ja, macht Sinn.
Mhm.
Ja, unglaublich. Und das heißt, diese Implantate, von denen da ja auch schon seit Jahrzehnten berichtet wird, die scheinen auf ganz verschiedenen Ebenen zu existieren. Glaubst du, wenn Leute dann, es gibt ja auch Vorfälle, zum Beispiel, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ein Orthopäde, der ja da einige, na, wie heißt er noch einmal? Naja, egal, fällt mir vielleicht noch ein, vielleicht kann das jemand im Chat schreiben. Der hat also da einige Implantate entfernt. Also es gibt ja da auch Fälle, wo tatsächlich physische, Roger Lear, vielen Dank, Mohnbrötchen, ja. Wo tatsächlich physische Implantate aus Menschen entfernt werden. Glaubst du, ist das was anderes? Ist das vielleicht überhaupt was ganz Weltliches? Oder kann es sein, dass diese Prozesse, die du da erlebt hast, auf der astralen oder was auch immer Ebene, dass die sich dann irgendwann physisch manifestieren, fast so wie Stigmata?
Also die Implantate, die ich jetzt hatte, das waren keine physischen Implantate.
Aber du weißt, du kennst dieses Phänomen, dass auch Menschen tatsächlich von physischen Objekten berichten, die in ihrem Körper sein sollen.
Ja.
Ist das was anderes? Oder ist da ein fließender Übergang zwischen dem, was du erlebt hast und solchen Dingen?
Ja, ich glaube, wenn es jetzt wirklich physisch manifestiert ist, dann ist es, denke ich, schon was anderes.
Mhm.
Also, wobei ich ja schon wirklich wie so eine Operation auch erlebt habe. Also ich konnte das ja auch schon körperlich wahrnehmen. Weil unser Energiesystem, sagen wir jetzt mal die Chakren oder Meridiane und so weiter, die verschiedenen Energiekörper, die sind ja auch fließend ineinander übergehend. So, das wirkt ja
das
alles.
Das meine ich ja. Also wenn dir jetzt jemand ein Implantat auf einer anderen Seinsebene einpflanzt, kann sich das in unserer manifestieren.
Ja, also das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Also ich hatte jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht direkt am Körper physisch etwas Sichtbares oder das, ne?
Ja, Gott sei Dank.
Es hat sich auf jeden Fall ausgewirkt. Ja, und ich konnte aber auch mit diesem Implantat was machen. Also es war jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, die haben davon partizipiert, sondern mir wurde ja auch etwas angeboten, sozusagen. Und ich konnte dadurch mit sehr starken Energien auch umgehen und arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber
und das kannst du nicht mehr, seitdem ihr das jetzt, also wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr diese Implantate jetzt wieder entfernt, oder wie?
Ja.
Und du hast dann diese erweiterten Fähigkeiten wieder verloren?
Nein, diese erweiterten Fähigkeiten, die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Also ich habe schon lange gesagt, ich möchte das nicht mehr haben. Nur Okay. Ich hatte noch keine Möglichkeit gefunden, das zu entfernen. Ich hatte schon mehrere Anläufe gemacht, wo ich gesagt habe, das hat aber nicht funktioniert. Weil ich kann sehr gut wahrnehmen, wenn etwas klappt oder nicht. Und unabhängig davon habe ich auch andere Fähigkeiten. Ja, vielleicht auch durch andere Inkarnationen, ich weiß nicht, wo auch andere Leute, die feinfühlig sind, ganz sicher das auch bestätigt haben. Also, dass ich sozusagen auch zum Beispiel Glaskugeln informieren konnte und solche Geschichten, wo dann wirklich andere schon gesagt haben, hey, das musst du mal verkaufen oder wow, das ist ja Wahnsinn, weil die so auch programmiert waren von mir, dass die im Grunde genommen individuell sozusagen mit den Menschen dann gearbeitet haben und es ist ja bei jedem dann immer unterschiedlich. Und dann habe ich auch Sachen ausprobiert und gesagt, so, jetzt setz dich mal davor und schau mal, was passiert. Und da sind sehr interessante Sachen dann passiert. Ich wollte das aber nie verkaufen, weil für mich ist immer so, sowas würde ich erst rausgeben, wenn ich mal mindestens selber das kann, was Annika kann und vielleicht noch mehrere Leute um mich rum habe, die auch sehr, sehr gute Fähigkeiten entwickelt haben. Weil für mich geht sowas mit einer extrem hohen Verantwortung einher, ne? Da wirklich auch etwas qualitativ zu machen, was den anderen nicht schadet. Das ist das oberste Prinzip für mich dann. Ne?
Absolut, ja.
Und ja. Das ist deswegen, an dem Punkt bin ich noch lange nicht, da bin ich auch ganz ehrlich mit mir selber und solange ich das für mich nicht sehe und auch mit Ja beantworten kann, würde ich auch nie irgendwie anderen Leuten sowas geben oder geschweige denn verkaufen.
Ne? Naja, das mit Verkaufen ist dann sowieso immer ein Problem. Oder,
genau.
Oder, also ich meine, ja, wurscht. Ja, unglaublich. Ja, also vielen Dank, dass du das aus deiner Sicht noch einmal uns erzählt hast. Ja,
ja, gerne. Ich bin extrem froh, dass ich auf Annika getroffen bin und sie ist wirklich ein sehr gutherziger Mensch. Und ja, dass wir da jetzt für mich weitergekommen sind auf einer Ebene, wo ich bis jetzt noch niemanden finden konnte, der wirklich helfen kann und der auch sag ich mal jetzt eigentlich verurteilt, sondern ganz offen sich auch wirklich solche komplexen Themen anhört und die auch verarbeiten kann und die auch bearbeiten kann.
Ja.
Ja, und vielleicht zu meinen Austritten, ich kann nochmal bestätigen, das, was Annika beschrieben hat, das war auch so. Also ich hatte auch so einen Sturm, ich hatte auch diese starken Geräusche, wie so eine Art Erdbeben. Und dann hat es mich halt aus dem Körper rausgeschleudert. Und das ist so unheimlich intensiv, wenn man versucht, auf dieser Ebene Astralreisen einzuleiten. Ich bin da dann auch nicht mehr weitergekommen, weil ich ja so schwer krank geworden bin, dass er gar nicht mehr konnte. Die Energie nicht dazu da war. Aber ich habe für mich gemerkt, dass dann sozusagen dieser Weg über die Meditation, über den inneren Weg und auch über Holosync dann eine Möglichkeit waren. Und Holosync ist wirklich wie der Weg nach innen, nach draußen. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Die Gabi, die das Seminar auch gemacht hat, das ist ja der Mann von, wie heißt der nochmal? Hast du jetzt auch vergessen, Tarek? Hatte ich diesen vierten Körper und den kann
Michael
ich
Pahl meinst du, oder?
Michael Pahl, genau.
Ja.
Habe ich quasi erlebt, wie ich quasi in den Astralkörper für mich gegangen. Also ich habe meinen physischen Körper wahrgenommen, dann meinen Astralkörper, was man ja auch beim Holosync quasi macht, dann auf einer gewissen Ebene, sozusagen für mich stellvertretend. Dann raus quasi in eine dritte Ebene, wo man dann noch weiter erkunden kann, weiter rausgehen kann. Ne, ob man ins Weltall fliegt oder andere Ebenen bereist. Ich war mal in so einer Art Hyperraumzustand auch schon mehrmals. Das war sehr spannend. Mit verschiedensten Zugängen zu verschiedenen Realitäten und Räumen. Und dann war ich in einem vierten Körper, der das alles überblickt hat. Und dieser vierte Körper hat dann gesehen meinen physischen Leib, meinen Astralleib und dann den dritten, man könnte vielleicht sagen Mentalkörper oder diesen dritten Körper, sage ich mal, der im Universum unterwegs war, auf seiner Reise. Und der vierte Körper flog immer weiter weg, hat immer weiter rausgezoomt und ich habe schon richtig große Angst bekommen. Sag mal, wie weit geht das hier noch raus? Weil ich habe schon gesehen, das wurde alles ganz winzig und Universum, Multiversen riesengroß. Und als ich dann so an dem größtmöglichen Punkt der Angst angekommen bin, bin ich wie hat es so einen Sprung gemacht? Und ich saß in meinem zweiten, ich war in meinem zweiten Körper, also in dem Astralkörper, im Hinterkopf. Und dieses ganze riesige Universum war in meinem Kopf, wo eigentlich das Gehirn ist. So, und das habe ich dann beobachtet und dachte so, ja, und da sind so ganz viele Erkenntnisse auf mich eingeprasselt, sowas wie so innen wie außen. Und all diese Dinge konnte ich dann auf einer anderen Ebene, nicht nur so rein intellektuell, sondern auf einer anderen Bewusstseinsebene irgendwie für mich wahrnehmen und erkennen. Und es war so phänomenal, weil es so riesig war und gleichzeitig alles in mir drin. Und das ist, glaube ich, auch von Michael Pahl, dieser Ansatz mit seiner Technik, das funktioniert ganz anders, in diese anderen Ebenen zu kommen, als diese Astralaustritte, weil da habe ich zum Beispiel auch mit diesem Monroe-Programm gearbeitet, unter anderem und anderen Frequenzen, um meinen ersten Austritt zu schaffen. Und das war halt wirklich sehr laut und sehr intensiv. Und mit Holosync geht man da einen ganz anderen Weg, sozusagen über innen.
Ja.
Auf diese anderen Ebenen. Und das war sehr spannend.
Ja, unglaublich, unglaublich. Ja, also vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Vielleicht magst du dich wieder mal beim Lagerfeuer melden. Also das klingt so, als hättest du da extrem viel noch zu erzählen und ich fände das alles sehr spannend. Aber heute Abend werden wir nicht mehr die Zeit haben, weil wir sind bei 3 Stunden.
Okay,
alles klar. Okay, Annika, möchtest du noch irgendwas zum Anrufer sagen oder?
Ja, ich sag danke. Ich fand die Zeit auch mit dir so spannend und aufregend und intensiv. Und ich denke da auch sehr gern zurück an diese Nächte und diese Erlebnisse und auch diese Zwischenfälle und diese Wesenheiten, die immer wieder versucht haben zu verhindern, dass wir sie entdecken und entfernen. Und das war einfach auch für mich, es ist immer wieder so eine aufregende Reise, weil ich nie vorab genau sagen kann, was heute Nacht passieren kann. Und das ist einfach immer wieder so schön, dieses Abenteuer jenseits, sage ich jetzt mal. Danke.
Ja, aber Anrufer und Einiger, ihr konntet, ich meine, das muss man jetzt euch natürlich glauben, aber verstehe ich das richtig, ihr konntet dann wirklich gemeinsam, ihr habt dann wirklich Erlebensinhalte gehabt, die ihr gemeinsam auf dieser anderen Ebene erlebt habt, an die ihr euch beide erinnert habt. So wie du vorher gesagt hast, manche Dinge waren dann wieder individuell, aber es gab Dinge, die ihr wirklich beide gleich erlebt habt.
Ja, also ich denke wirklich auch an diese Nacht zurück, wo es darum ging, diese Wesenheit zu entfernen. Und ich war da wirklich in intensiven Kontakt mit ihm und habe dann auch immer kommuniziert und gesagt, du, ich muss das jetzt entfernen. Also das geht auch nicht anders. Die muss ich heute Nacht entfernen oder so, die müssen weg. Und dann kam irgendwie so auch, ich habe gemerkt, das ist ihm einfach auch sehr viel aktuell, aber ich habe dann auch sein geistiges Team befragt und gemeint, du musst das jetzt durchziehen, zieh das jetzt durch oder so, das muss heute Nacht passieren und das habe ich dann auch gemacht und das war dann auch so spannend, weil er das auch so berichtet hat und ich finde gerade diese Erlebnisse, diese Übereinstimmung, diese gemeinsamen Erlebnisse sind einfach unglaublich und einfach super schön, weil so unfassbar und doch real.
Das kann ich auf jeden Fall für mich bestätigen, weil das war auch in der Nacht, das war in der Situation und es gab diesen Teil in mir, der sowieso Angst hatte. Dann haben vielleicht die Wesen noch versucht, das anzustacheln, diese Angst zu verstärken oder auch auszunutzen. Aber mein innerster Kern versucht ja, das Problem schon lange zu lösen und der hat quasi ganz laut versucht zu rufen, zieh das jetzt durch. Also mein Signal war, zieh das jetzt durch. Und das ist zum Glück ja bei der Annika auch angekommen. Und dann hat sie mir am nächsten Tag diese E-Mail geschrieben und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Die beschreibt ja genau das, was ich auch erlebt habe mit diesen, ja, jetzt doch nicht und Manipulation und ja, lassen wir es mal, verschieben wir es mal auf morgen, die Sterne stehen heute nicht ganz richtig, bla bla bla. ja, und das wird sie alle, und dann habe ich so gedacht, ja wow, und trotzdem ist dieses Signal angekommen, zieht es jetzt durch, ja, und es hat, und es war für sie ja genauso dann auch. Das ist natürlich jetzt nicht so eins zu eins, wie wir hier kommunizieren, weil wir da auf einer anderen Ebene sind, aber ich habe mich versucht zu beschränken, wie Annika vorhin beschrieben hat, mit der Affirmation, wie ein klares Signal, zieh das jetzt durch. Ja, das war das Wichtigste.
Ja. Ja, wow, faszinierend. Ja, vielen Dank.
Gerne. Gut, okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich höre weiter zu, dann klinke ich mich aus.
Okay, tschüss, danke.
Ciao. Dankeschön, tschüss.
Ja, also ich habe mir da auch einen Satz aus dem Vorgespräch aufgeschrieben, die Astralebene gehört nicht zur geistigen Welt. Das, was er da beschreibt mit diesen verschiedenen Körpern, das scheint es irgendwie damit zusammenzuhängen, oder?
Ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Ebenen gibt und die geistige Welt. Das ist für mich einfach so ein Begriff, der für viele Leute greifbarer ist, ja. Aber ich glaube, dass es abseits davon unendlich viele Dimensionen oder Realitätsebenen gibt, die wir vielleicht auch noch gar nicht so benennen können. Und auch, was diesen Astralkörper betrifft, es gibt bestimmt mehrere Körper, aber allein, ich sage es immer auch gerade, diese astralen Ebenen, ich nenne es astrale Ebenen, aber für mich spielt das auch oftmals gar keine Rolle, wie bezeichne ich das, wo ich jetzt bin oder so. Ich bin unterwegs, ja, und ich erlebe Dinge und das ist für mich immer so, steht für mich im Vordergrund.
Ja. Ja. Wirklich, wirklich faszinierend. Auch finde ich super, dass der junge Mann da jetzt auch angerufen hat. Ich glaube, wir sind da heute ziemlich am Ende unserer Zeit. Ich meine, du hast natürlich auch mir im Vorgespräch berichtet, dass du nächtliche Begegnungen mit UFOs hattest. Also hast du diese Objekte tatsächlich in Realität am Himmel gesehen oder war das auch in diesem veränderten Bewusstseinszustand?
Ja, also vorrangig in diesem veränderten Bewusstseinszustand. Diese Besuche sind mir nicht ganz fremd. Ja, die hatte ich schon sehr, sehr oft. Da hatte ich als Kind massive Angst davor, muss ich gestehen, obwohl das Thema mich immer schon sehr fasziniert hat. Und ich hatte auch letzte Woche, weil...
Welche Besuche meinst du da jetzt?
Ja, also ich habe als Kind, also UFOs, Außerirdische, ich habe wahnsinnige Angst, dass ich irgendwie abgeholt werde oder dass mich irgendwer besucht oder so, obwohl mich das so fasziniert hat. Mhm. War meine, ich glaube, größte Angst als Kind. Ist auch irgendwie witzig.
Ja.
Aber... es ist die letzten Jahre gerade jetzt, wo ich außerkörperlich unterwegs bin, bekomme ich immer wieder Besuch, ja. Also, dass ich dann wirklich dann in diesem veränderten Bewusstseinszustand erlebe, dass da jemand, also, dass ein UFO kommt, klingt auch total komisch, das so zu erzählen, aber ich glaube, ich kann das auch jetzt hier so deponieren. Und ich da auch mitgenommen werde. Aber ich muss sagen, dort treffe ich jetzt nicht auf irgendwie feindliche Wesenheiten an oder so, ganz im Gegenteil. Da geht es immer um einen gegenseitigen Austausch, um auch zu signalisieren, wir stehen eigentlich sowieso immer in Kontakt mit diesen Wesenheiten über unsere Gedanken. Es ist total einfach, wenn man halt weiß, wie, in Kontakt mit ihnen zu treten, sich auszutauschen und dass die eigentlich schon sehr lange präsent bei uns sind. Und das finde ich auch so spannend, dann auch sich mit diesen Entitäten oder Lebensformen zu unterhalten und eigentlich auch voneinander zu lernen. Finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Und ich habe dann auch letztens wurde mir gezeigt von diesen Wesenheiten. Ich kann es auch gar nicht so benennen, was es genau war. Ja, ich befand mich dann irgendwie auch an einem Ort hier auf der Erde. Ich kann es auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie so Zukunft oder Vergangenheit war. Ich war irgendwie dort mit einer Ansammlung von Menschen. Das war so eine ja eher ländliche Gegend. Und zusammen waren wir halt dort und auf einmal haben meine Freunde dort irgendwas gesehen und es war eher so Abend, fast schon Nacht und ich habe gedacht, was sehen denn da, was ist denn da und auf einmal sah ich dann ganz, ganz viele so V-förmige Flugobjekte am Himmel und dann kam die Info und das wird der erste Kontakt, oder das ist der erste Kontakt. Mal schauen, was da passieren wird, wann es soweit sein wird, wenn das ja offensichtlich wird und Thema wird und einfach ja Realität wird, sage ich jetzt mal, für eine ganze Vielzahl von Menschen.
V-förmigen Objekte hast du jetzt auf der Astralebene gesehen, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Also das war quasi so, genau, eine Vorschau, wie der Erstkontakt ablaufen könnte, sozusagen.
Ich würde es mal so bezeichnen, okay, weil die Info dann auch kam, das ist der erste Kontakt. Wobei die dann auch gemeint haben, also dieses Wissen, dass es einfach UFOs und Außerirdische gibt, das ist schon längst durchgesickert bei uns, schon längst angekommen. Das wird einfach halt verschwiegen, ist eh klar.
Na, wird ja jetzt nicht mehr. Es wird ja offen diskutiert seit ein paar Jahren, ne?
Ja. Aber das ist einfach schon sehr, sehr lange eigentlich so präsent bei uns und
offensichtlich,
das wird auch, ja. Genau.
Ja, okay. Ja, wir leben in einer spannenden Welt, kann man das sagen.
Genau so ist es.
Und wer weiß, was da noch alles passiert. Zum Abschluss vielleicht nur noch kurz, du planst mit dem Traumatherapeuten Christian Horst ein Symposium 2025. Kannst du kurz erzählen, was ihr da plant? Weil das hat sich, ja, du hast auch ein Video mit ihm reingestellt, das hört sich sehr spannend an.
Genau. Um mich kurz zu fassen, es geht, also dieses Symposium findet am 31. Mai 2025 in Hannover statt.
Also genau in einem Jahr, interessanterweise.
Genau in einem Jahr, ja. Es wird so ein Tagesseminar und wir wagen den Versuch, quasi die Traumatologie und die Thanatologie zu vereinen und zu verknüpfen. Es geht dort ganz viel auch um Spiritualität, Schicksalsschläge, Lebenskrisen und einfach den Versuch, Wissenschaft und Spiritualität zu vereinen und das einfach nicht mehr so getrennt voneinander zu sehen, sondern auch wirklich auch im Bezug oder in Verbindung mit Menschen, die jetzt etwas ganz Schlimmes oder Schweres erlebt haben, einfach zu integrieren und einfach auch zu erlauben, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die man vielleicht auch nicht wissenschaftlich erklären kann und trotzdem gelten lassen darf, dass sie Teil dieser oder einer anderen Realität sind.
Ja, wenn sie real sind, dann muss man sie gelten lassen, sonst wird man da irgendwie im Dunkeln tappen für immer. Aber ja, ist nicht so einfach. Letzte Frage, ich wollte es am Anfang stellen, habe ich aber vergessen. Was ist eine Oneironautin?
Oh, das ist eine Traumseglerin. Ich habe da mal ein Buch gelesen. Da ging's
sehr schön.
Ja, ich habe ein Buch gelesen zum Thema luzides Träumen und ein Oneironaut ist ein Traumsegler oder Traumwandler oder so. Das finde ich jetzt ein unglaublich schöner Begriff auch und mag ich einfach.
Wunderbar. Und das ist der ideale Abschluss. So segeln wir in die Nacht hinaus. Ich danke dir vielmals dafür, dass du heute mein Gast warst. Und kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft wieder mal sprechen. Vielleicht sogar mit dem Herrn Christian Horst, falls er das möchte und sich da was ergibt.
Ja, sehr gern. Ich sage danke, es war meine Freude, heute mit dabei zu sein. Herzlichen Dank.
Alles klar, dann noch einen schönen Abend und ja, viel Erfolg, viel Spaß mit deiner Arbeit.
Dankeschön.
Und viel Glück. Okay, tschüss.
Tschüss.
Crop FM.
You're far from home, baby.
Baby. Ja, und das nächste Mal ist es. Bleibt irgendwie beim Thema. Carsten Dresbach wird live zu Gast sein und wir sprechen über den Zirkel ohne Namen. Das wird vielleicht auch Sendungstitel sein. Also er hatte einen eigenen spiritistischen Zirkel inzwischen. Postet ja auch immer in der Facebook-Gruppe übrigens mit sehr spannenden, ja, Durchgaben, die sie da halten. Wir sprechen über seine persönlichen Erfahrungen mit paranormalen Phänomenen in selbst durchgeführten spiritistischen Sitzungen und mit extremen Erscheinungen in Seancen und ganz allgemein möglichen Zusammenhängen auch mit der sogenannten Exopolitik. Das ist ja ein Bereich, aus dem Carsten sicher einigen noch von, ja, weit über 10 Jahren war er da sehr aktiv. Bekannt ist jetzt eben im Spiritismus. Freue mich sehr. Es wird sicher eine sehr spannende Sendung. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 14. Juni 2024. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse und verabschiede mich mit einer weiteren Nummer aus dem Luxusalbum The Future Still Lies Ahead. Und die Nummer heißt We Gonna Die. Macht es gut.